Georg Hans Neuweg von der Universität Linz. Er ist quasi seit langen Jahren, leitet er die Arbeitsgruppe für, oder das Institut mittlerweile, das vorher war es eine Abteilung, für Wirtschafts- und Berufspädagogik an der Universität Linz. Er ist auch von Haus aus Wirtschaftspädagoge und hat auch in diesem Bereich promoviert, seine Forschungsschwerpunkte, und deswegen ist er auch so wahnsinnig interessant für diese Veranstaltung, weil das ist ja unser zentrales Thema hier, ist quasi die Theorie des impliziten Wissens, also auf welche Wissenselemente greifen wir in unserem Handeln zurück, die uns gar nicht bewusst sind, so ganz einfach ausgedrückt, und dann die Lehrerinnen- und Lehrerbildung und nicht nur für den beruflichen Bereich, sondern natürlich insgesamt Lehrkräftebildung oder überhaupt, ich würde es fast ausdehnen, die Ausbildung für pädagogische Berufe, für pädagogische Handlungsfelder. Und wir haben ja auch in unserer Veranstaltung hier auch Studierende aus dem Bachelor Pädagogik, und wir haben uns intensiv in dieser Veranstaltung mit der Frage beschäftigt, wie gelingt es quasi durch eine Ausbildung auf die Befähigung zum professionellen, intuitiv improvisierenden Handeln quasi anzuleiten. Und das ist eigentlich so die Kernthematik, und darüber, dazu hat Georg Hans Neuweg ganz viel geforscht und ganz viel zu sagen, hat auch ein wunderschönes Buch geschrieben, in dem er quasi die ganzen Konzepte, die mittlerweile in der ganzen Lehrkräftebildungsdiskussion thematisiert werden, die ganzen Konzepte nochmal geordnet und hat die Denkfiguren so geordnet, und das wäre genau das Thema, zu dem er heute referieren würde. Und ich würde sagen, ich übergebe hier sofort das Feld. Wir hatten abgesprochen so 45 Minuten Vortrag und dann noch die Zeit für Diskussionen und für Fragen. Ich freue mich, bin gespannt und übergebe.
Ja, danke dir, Birgit, für die freundliche Einführung. Danke auch für die Einladung, für das Interesse an dem Buch. Ich danke Ihnen fürs Dasein. Vielen Dank vor allem auch dafür, dass Sie meiner Bitte gefolgt sind, ein bisschen nach vorzukommen. Bin ich nicht ganz so allein und einsam da vorne. Ich kenne ein bisschen Ihren Informationsstand. Jedenfalls hat mir Birgit Zieger die Folien zur Verfügung gestellt, die dieser Lehrveranstaltung zugrunde liegen. Was nicht unbedingt heißt, dass das auch Ihr Informationsstand schon ist. Aber es ist doch ganz viel Information, also Sie sind eine gut informierte Gruppe. Ich kenne auch den Arbeitsauftrag, den Sie bewältigen dürfen in dieser Lehrveranstaltung. Den finde ich ziemlich anspruchsvoll. Ich finde ihn aber auch sehr schön, weil Sie da offensichtlich als sozusagen Subjekte Ihres eigenen Professionalisierungsprozesses ernst genommen werden. Ich hoffe, dass ich Sie bei Ihrer Arbeit ein bisschen durch den folgenden Vortrag unterstützen kann. Es geht, wie Sie der Folie entnehmen können, um das Verhältnis zwischen Wissen und Können, Theorie und Praxis in der Professionalisierung für pädagogische Berufe. Und das ist ein Problem, an dem man gar nicht vorbeikommt, wenn man über die Frage nachdenkt, wie muss man sich Professionalisierung für akademische Berufe eigentlich vorstellen. Der Hintergrund für die Einladung, die Birgit Ziegler ausgesprochen hat, ist Ihnen, glaube ich, bekannt. Es ist vor 2 Jahren dieses Buch erschienen, an dem ich doch über einen längeren Zeitraum gearbeitet habe. Ich habe dort versucht, verschiedene Positionen, Denkfiguren habe ich das genannt, zum sogenannten Theorie-Praxis-Problem zu systematisieren. Sie sehen die Systematik rechts, und ich möchte Sie heute durch diese Systematik durchführen. Bevor ich das tue, möchte ich Sie gerne zurückentführen, sozusagen zum wissenschaftspsychologischen Ausgangspunkt dieses Buches. Wissenschaftspsychologie ist ein Teilgebiet der Wissenschaftstheorie und befasst sich vereinfacht ausgedrückt mit der Frage, warum beginnt sich ein bestimmter Mensch eigentlich mit einem bestimmten Thema zu beschäftigen. Und bei mir geht das Nachdenken über diese Frage, über die ich heute sprechen möchte, zurück mindestens auf das Jahr 1985. Es wäre schön, wenn Sie sagen würden, da warst du ja noch gar nicht auf der Welt. Aber da war ich schon auf der Welt, da habe ich mich im 2. Jahr meines eigenen Studiums befunden. Und 1985 saß ich in der allerersten Didaktik-Lehrveranstaltung meines Lebens. Und da hat der Dozent an die Tafel dieses Schaubild gemalt. Damals haben wir noch mit Tafel und Kreide gearbeitet. Die Kennerinnen und Kenner unter Ihnen werden erkennen, das ist eine Visualisierung des sogenannten Berliner Modells der Didaktik, das über Jahrzehnte Standard in der didaktischen Lehre an Hochschulen gewesen ist. Was man hier sieht, sind 4 Entscheidungsfelder für die Unterrichtsplanung: Intentionen, Themen, Methoden, Medien. Dazwischen Geflecht von Pfeilen. Oben haben wir dann soziokulturelle und anthropologische Voraussetzungen, die wir bei der Planung berücksichtigen müssen, und unten haben wir dann entsprechende Folgen. Und ich saß in der Veranstaltung und hatte den Eindruck, mir ist klar, was die Grundbotschaft dieses Modells ist. Ich habe mich aber auch gefragt, wie muss ich mir vorstellen, dass im Kopf eines Unterricht planenden Menschen, wenn überhaupt, dieses Modell im Planungsvorgang aktiv wird. Also ich habe mich gefragt, hat der Dozent die Idee, dass ich später, wenn ich Unterricht plane, diese Felder erinnere, die Pfeile zwischen den Feldern, das systematisch durchgehe. Also wie verhält sich eigentlich mein praktisches Können, Unterricht zu planen, zur Kenntnis dieses Modells? Und ich fand unplausibel, dass Menschen dieses Modell erinnern, wenn sie Unterricht planen. Daran hat sich auch nicht viel geändert bei mir. Ich finde das immer noch unplausibel, obwohl ich selbst dieses Modell lehre. Und trotzdem ist irgendwie klar, dass es zwischen solchen Modellen, der Kenntnis solcher Modelle und der eigenen Professionalität einen Zusammenhang gibt. Die Frage ist nur, wie genau muss man sich diesen Zusammenhang eigentlich vorstellen? Von Birgit Ziegler kennen Sie, glaube ich, auch schon diese Unterscheidung dreier idealtypischer Handlungsformen. Ein deliberatives Handeln, ein intuitiv improvisierendes und ein routinehaft automatisiertes Handeln. Jetzt könnten wir uns fragen, welche Art von Handlung vollzieht denn jemand, der Unterricht plant, eine erfahrene Lehrperson? Und da würde ich meinen, das ist vermutlich ein intuitiv improvisierendes Handeln. Es ist ein Handeln, wo die Person wenig über sich selbst nachdenkt, wenig an Modelle denkt, mehr oder weniger ganz gefangen ist in der ganz konkreten Planungsaufgabe. Mal irgendwas macht, an irgendeiner Stelle beginnt, eine Lernaufgabe zum Beispiel plant oder einen Unterrichtseinstieg, guckt auf das, was sie da jetzt gerade selber gemacht hat, das zurückwirken lässt auf das eigene Planungshandeln und sich eben dann in so einem iterativen Prozess zu einer vernünftigen Unterrichtsplanung durchtastet. Und bei diesem intuitiv improvisierenden Handeln finde ich nach wie vor die Frage spannend und auch verwirrend, welche Rolle hier explizites Wissen, das Wissen um Theorien und Modelle eigentlich spielt. Also worum geht's und was umtreibt mich seit 40 Jahren? Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Wissenschaftswissen, so wie es an Universitäten in der ersten Phase der Lehrkräftebildung gelehrt wird, und der praktischen Handlungskompetenz von Lehrkräften. Wenn man Studierende fragt, was ist denn der ideale Mix aus Wissenschaftswissen und Praxisbezügen in der Lehrkräftebildung, dann kriegt man in der Regel eine ziemlich eindeutige Antwort. Jedenfalls zeigen, dass die meisten mir bekannten empirischen Untersuchungen, die Studierenden wünschen sich mehr Praxisbezüge. Und sie wünschen sich das so intensiv, dass eine liebe Wiener Kollegin vor einigen Jahren einen Sammelbandaufsatz mal überschreiben konnte mit dem Titel Praxis, das Maoam der universitären Lehrerbildung. Die meisten von Ihnen sind wahrscheinlich zu jung, um die Anspielung noch zu verstehen. Maoam ist ein Cowboy-Bon. Es gab in den, ich glaube, 1970er Jahren eine TV-Werbung, wo man ein volles Fußballstadion sieht und eine wütende Menge und der Schiedsrichter unterbricht dann das Spiel und sagt, wollt ihr Elfmeter? Und die Menge sagt, nein, nein. Und der Schiedsrichter fragt dann, wollt ihr freistoßen? Und die Menge sagt, nein, nein. Und der Schiedsrichter fragt dann, was wollt ihr denn? Und die Menge skandiert, Maoam, Maoam. An der Uni ist es ganz ähnlich, wenn man Studierende fragt, wollt ihr anspruchsvolle Theorien und Modelle, sagen, nein, nein. Wollt ihr randomisierte Kontrollgruppenstudien, die zeigen, was wirkt im Unterricht? Nein, nein. Was wollt ihr denn? Praxis, Praxis, skandiert die dann. Also ganz so ist es wahrscheinlich nicht, aber in der zugespitzten Form kann man sich das ungefähr so vorstellen. Wenn Sie universitäre Lehrerbildnerinnen und Lehrerbildner fragen, wie seht ihr denn das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis, kriegen Sie differenziertere Antworten. Und das Bild, das vielen universitären Lehrerbildnern vorschwebt, wenn es um das Verhältnis zwischen Wissenschaftswissen und Handlungskompetenz geht, könnte man sozusagen mengentheoretisch ungefähr so darstellen. Die Idee ist, gute Lehrerbildung soll Handlungskompetenz und Wissenschaftswissen möglichst zur Deckung bringen. Und das, was dann im Idealfall entsteht, ist sowas wie wissenschaftsbasierte Handlungskompetenz. Also die Absolventinnen und Absolventen lehramtsbildender Studiengänge sollen anwenden können, was sie wissen. Und umgekehrt, sie sollen das, was sie tun, im Rückgriff auf Wissenschaftswissen begründen können. Das wäre uns für viele Professionen ganz selbstverständlich. Denken Sie an die Ärztin, den Arzt. Da wäre es schon schön, wenn der eine Operationstechnik, die er theoretisch kennt, auch praktisch beherrschen würde. Und es wäre auch schön, wenn er einen Therapievorschlag, den er macht, auch im Rückgriff auf professionelles Wissen begründen könnte und sich nicht einfach nur auf seine Intuition oder sein implizites Wissen zurückzieht. So schön jetzt dieses Konzept der wissenschaftsbasierten Handlungskompetenz auch ist und so einleuchtend es ist, wenn man an Professionen wie etwa die Ärzteschaft denkt, so irritierend ist es natürlich auch, dass wir alle immer wieder Beobachtungen machen, die diese Theorie-Praxis-Gleichung irritieren. Die eine Gruppe von Beobachtungen hat man speziell in den 1990er, frühen 2000er Jahren mit dem Fachwort träges Wissen bezeichnet. Das Phänomen nämlich, dass es Menschen gibt, die eine Praxis ganz hervorragend predigen können, die sie selbst nicht beherrschen. Wir hatten in Linz mal den Leiter eines Zentrums für soziale Kompetenz, der für seine soziale Inkompetenz bekannt war. Es gibt Menschen, die forschen zum Thema Humor im Unterricht, sind selber gar nicht witzig. Es gibt Ernährungsberater, die haben Adipositas. Sie kennen das Phänomen, dass nicht notwendigerweise jemand, der theoretisch viel weiß, das auch praktisch verausgaben kann. Es gibt übrigens einen bösen Aphorismus von George Bernard Shaw, der sich auf Lehrkräfte bezieht und der mit diesem Phänomen des trägen Wissens spielt. He who can do something does it, he who can't do teaches. Also wer was praktisch wirklich kann, der übt es im Leben aus, wer es nicht kann, der unterrichtet es halt. Und es gibt dann noch eine böse Verlängerung dieses Aphorismus, der bezieht sich dann auf Lehrerbildnerinnen und Lehrerbildner, Birgit, so wie du und ich oder auch sie. Da geht es dann so im vollen Ausbau, he who can do something, does it, he who can't do, teaches, he who can't teach, teaches teaching. Also wer nicht mal unterrichten kann, der geht dann an die Uni und erklärt anderen, wie man unterrichtet. Also träges Wissen. Und dann gibt es noch eine zweite Gruppe von Beobachtungen, die diese Theorie-Praxis-Gleichung irritieren. Das ist das Phänomen des impliziten Wissens, dass manche Menschen etwas gut oder sogar hervorragend können, aber mehr oder weniger große Schwierigkeiten haben, sprachlich zu berichten, welches Wissen eigentlich hinter diesem Können steht. Auch in Deutschland gibt es natürlich die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger-Thematik. Sie wissen, dass manche Quereinsteiger einigermaßen gut, manche vielleicht sogar sehr gut unterrichten, ohne dass sie Modelle kennen würden, die dieses Handeln, das sie da offensichtlich beherrschen, steuern würden. Also offensichtlich ist die Geschichte ziemlich kompliziert, ne? Verhältnis zwischen Wissen und Können, Theorie und Praxis. Und sie ist so kompliziert, dass in der Pädagogik seit mehr als 250 Jahren darüber nachgedacht wird, wie man sich dieses Verhältnis eigentlich vorstellen muss oder wie man dieses Verhältnis auch hochschuldidaktisch quasi inszenieren soll. Und so eine 250-jährige Diskussionsgeschichte wird schnell mal unübersichtlich. Und ich habe irgendwann vor 20 Jahren das Bedürfnis entwickelt, das für mich ein bisschen zu ordnen. Also noch gar nicht mit der Idee, darüber zu schreiben, sondern ich habe mir gedacht, ich möchte so Positionen einfach ordnen. Und habe dann irgendwann mal begonnen, so ein erstes System zu entwickeln, das die Möglichkeit bietet, Positionen, die sich historisch entfaltet haben, einzuordnen, aber auch die Vielfalt aktuell vorfindlicher Positionen. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ja, das System funktioniert einigermaßen. Also es ist quasi theoretisch gesättigt. Ich kann neue Argumente in die alten Kästchen, die ich schon gefunden habe, einordnen, ohne dass ich ein neues Kästchen dazuschreiben müsste. Und die Kästchen sind einigermaßen trennscharf. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das könnte man jetzt mal publizieren. Und dann ist der erste Aufsatz entstanden und irgendwann dann dieses. Was haben Sie davon, wenn Sie mir jetzt folgen durch dieses System durch? Sie haben durch dieses System vielleicht die Möglichkeit, Ihre eigene Position ein bisschen zu schärfen. Also Sie können das System verstehen so als eine Landkarte, wo Sie sagen, okay, ich reflektiere für mich mal, welcher Denkfigur würde ich mich denn eigentlich am ehesten verpflichtet fühlen, welche Denkfiguren finde ich vergleichsweise unplausibel. Und Sie haben die Möglichkeit, die Positionen anderer, Positionen zum Beispiel, die Sie im Schrifttum vorfinden, einzuordnen in diese Geografie, wenn Sie so wollen. Das ist das, was ich Ihnen in den nächsten 40 Minuten bieten möchte. Bevor wir starten, noch ganz kurz eine Antwort auf die Frage, warum gibt es 12 Denkfiguren? Das ist ja eine ganze Menge, also man würde ja sagen, geht es nicht mit weniger. Ja, erstens, 12 ist eine heilige Zahl, hat eine gewisse Eleganz. Ne? Und Sie werden dann nochmal sehen, es sind 2 mal 6, das ist dann noch viel eleganter. Aber trotzdem ist es eine ganze Menge. Es gibt deshalb so viele Denkfiguren und es gibt deshalb so viel Dissens in der Frage, weil wir aktuell auf ganz scheinbar einfache Grundfragen keine einheitlichen Antworten haben. 4 Grundfragen sind besonders wichtig. Erstens die Frage, wenn wir von Wissen als Basis für professionelles Handeln sprechen, welche Vorstellung von diesem Wissen haben wir eigentlich? Also wie stellen wir uns die Textur dieses Wissens eigentlich vor? Welche Struktur hat dieses Wissen? Welche Art ist dieses Wissen? Die zweite strittige Frage ist, was ist Können? Also wie muss man sich die Handlungsregulation bei erfahrenen Profis eigentlich vorstellen? Die dritte offene Frage ist, wie entsteht dieses Können, wenn wir uns bewusst machen, dass der Weg zur Könnerschaft ja ein mehrjähriger, im Grunde jahrzehntelanger Prozess ist? Und die vierte Frage ist die quasi lehrerbildungsdidaktische Frage, wo soll eigentlich wann was gelernt werden? Gehen wir ganz kurz die vier Quadranten durch, damit wir ein Gefühl kriegen für die Vielzahl unterschiedlicher Antworten. Ich beginne im Nordwesten, also beim Quadranten links oben, was ist eigentlich Wissen? Da gibt es ein Lager, das würde darauf bestehen, dass Wissen hoffentlich in Technologie besteht. Also das Lager würde sagen, wir brauchen eine erfahrungswissenschaftlich disziplinierte, naturwissenschaftsähnliche Forschung, die Kausalwissen generiert, dass man dann in Technologien und Standardtechniken umwandeln kann. Manche von Ihnen würden sagen, das ist eine Retroposition, die haben wir überwunden. Andere würden sagen, nee, das ist jetzt wieder sehr modern, Stichwort Evidenzbasierung. Andere würden sagen, nee, es geht in der Pädagogik nicht um Technologien, die haben wir gar nicht und wenn wir sie hätten, wollen wir sie nicht. Verzweckung des Subjekts und so, Sie kennen die Argumente wahrscheinlich. Die hätten ein anderes Wissensbild, die würden sagen, nee, was wir in der Lehrerbildung eigentlich vermitteln, sind Brillen. Wir setzen den Leuten quasi Brillen auf, die ihnen helfen, theoretisch zu sehen. Das wäre eine ganz andere Vorstellung von Handlungsanleitung als so eine Technologievorstellung. Wieder andere würden sagen, es ist kein deklaratives Wissen, das hinter dem Handeln steht, es ist ein prozedurales Wissen. Also wenn Sie mit dem Auto rückwärts einparken, dann hilft Ihnen deklaratives Wissen allenfalls am Anfang. Wenn Sie zügig einparken wollen im abendlichen Verkehr, dann brauchen Sie prozedurales Wissen. Also es muss Ihnen das, was Sie tun, in Fleisch und Blut übergegangen sein. Sie können nicht mehr sagen, wie man rückwärts einparkt, aber Sie können das tun, das wäre prozedurales Wissen. Wieder andere würden sagen, nee, es ist gar nicht objektives Wissen, dass das Handeln steuert. Es sind ganz persönliche, subjektive Theorien, die unser Handeln steuern. Ganz persönliche Vorstellungen von Lernen, von Motivation, von Unterricht. Wieder andere, zum Beispiel Menschen, die sich mit Expertiseforschung beschäftigen, würden sagen, nee, die Vorstellung, dass Wissen, was mit Sprache zu tun hat, ist falsch. Das Wissen ist eher so ein kasuistisches, fallbasiertes Wissen. Was beim Profi passiert, ist so ein unbewusstes Pattern-Matching. Er sieht eine Situation und hat quasi eine Fallbatterie schon erlebter Situationen im Hinterkopf und da gibt es so einen Mustererkennungsprozess. Wieder andere würden sagen, nee, man darf sich das Wissen gar nicht vorstellen als etwas, das zum Handeln dazukommt. Wenn wir das Handeln sehen, haben wir schon alles gesehen, was da an Wissen drin ist. Es ist ein implizites Wissen, das den Handlungen eingeschrieben ist. Also Sie sehen Unübersichtlichkeit schon im ersten Quadranten. Und es geht jetzt durch die Quadranten durch. Das hier kennen Sie schon von Birgit aus diesem Kurs. Manche würden sagen, professionelles Handeln ist ein planvolles, deliberatives Handeln, reflektiertes Handeln, wo jemand Wissen erinnert, Handlungsalternativen gegeneinander abwägt, Entscheidungen trifft, Handeln evaluiert. Andere würden sagen, nee, das ist ein Handeln, das hochgradig auf Routinen zurückgeht, wo jemand Skills verausgabt. Wieder andere würden sagen, nee, es gibt einen dritten Handlungstypus, ein intuitiv improvisierendes Handeln. Und in der Folge natürlich sind, wenn diese beiden Grundfragen, was ist Wissen, was ist Können, strittig sind, sind auch die Antworten auf die Frage, wie entsteht denn Könnerschaft, uneinheitlich. Manche würden sagen, Könnerschaft entsteht ganz zentral durch den Prozess der Wissensaneignung. Andere würden sagen, nee, es geht nicht um Wissen, es geht darum, dass man Denkstile erwirbt. Es gibt vielleicht sowas wie einen pädagogischen Denkstil und den erwirbt man in dem Prozess der intellektuellen Sozialisation, der nicht einfach den Prozess der Wissensaneignung ist. Wieder andere würden sagen, gerade die Expertiseforschung sagt uns, Erfahrung ist die wichtigste unabhängige Variable zur Erklärung von Expertise. Lernen am Modell, Lernen in Communities of Practice käme noch als Kandidat für die Entstehung von Könnerschaft in Frage. Skill Training natürlich, Lehrerverhaltenstrainings zum Beispiel waren früher große Mode. Und natürlich Praxisreflexion. Ja, das ist sowieso das Mittel der Wahl seit 20 Jahren. Ja, durch Reflexion wird man Profi. Ja, und wenn Sie jetzt ein Beamter oder eine Beamtin wären im Kultusministerium, Sie müssen entscheiden, wie machen Sie jetzt Lehrerbildung und Sie suchen jetzt diese drei Streitfelder auf, dann wären Sie in Ihrer Antwort auf diese Frage wahrscheinlich auch eher ratlos. Und deshalb hat Frau Zieger gesagt, überlegt euch das selber. Wie geht jetzt Professionalisierung? Wie viel Theorie, wie viel Praxis brauchen wir eigentlich in der Lehrkräftebildung? Wollen wir Praxisbezüge an die Uni einladen? Wenn ja, in welchem Maß und vor allem in welcher Funktion eigentlich? Sind einphasige Konzepte zweiphasigen Konzepten überlegen oder nicht? Wie stellt man sich eine vernünftige Arbeitsteilung zwischen der Uni und den Seminaren eigentlich vor? Sind pädagogische Hochschulen eigentlich den Universitäten oder auch Fachhochschulen überlegen, ja, was ihre Ausgangsbedingungen für die Gestaltung effizienter Lehrkräfte sind? Das war jetzt ein bisschen ein paar Vorschritte, natürlich durch viele strittige Fragen, aber Sie erkennen, das ist ein Minenfeld, da wird viel gestritten, da gibt es unterschiedliche theoretische Draufsichten. Und das habe ich halt versucht ein bisschen zu ordnen. Ja, und jetzt gehen wir noch kurz durch die 12 Denkfiguren. Also, ja, kurz, 12, 24, 2 Minuten haben wir pro Denkfigur. Also die Grundunterscheidung ist eine Unterscheidung zwischen Integrations- und Differenzmodellen. Und auf jeder Seite unterscheide ich 6 Modelle. Und jetzt gucken wir uns zunächst mal die Grundidee an. Was sind Integrationsmodelle, was sind Differenzmodelle? Der Herr hier rechts oben ist Ernst Christian Trapp, der erste Professor für Pädagogik in Deutschland. Und was Sie hier sehen, sind Auszüge aus seiner Antrittsvorlesung 1779. Die Sprache ist ein bisschen altertümlich, ist klar, aber die Ideen sind ziemlich modern. Also das würden manche Kolleginnen und Kollegen, die heute forschen zu Lehrerbildungsfragen, nämlich Integrationstheoretikerinnen und Theoretiker, immer noch vertreten. Was sagt der Trapp? Er sagt, es ist das Notwendigste, dass die Einsichten der Erziehungsverbesserer allgemein bekannt und ihre Vorschriften befolgt werden. Die Sache der Erziehung und des Unterrichts verdient, so Trapp weiter, dass sie sorgfältig studiert, dass sie als eine besondere Kunst von ihren eigenen Leuten getrieben und nicht länger als eine Nebensache angesehen werde, die jeder Ungeweihter nach Gutdünken so oder anders machen könnte. Und schließlich, so wenig bisher die Ausübung ohne Kenntnis der Regeln und ihres Ursprungs gelingen konnte, ebenso wenig Frucht würde auch die bloße Theorie stiften, vielmehr zufälligen Schaden, denn sie würde eine Menge pädagogischer Schwänze hervorbringen, wie wir dergleichen in allen Wissenschaften haben, die bloß theoretisch gelehrt werden. Leute, die alles demonstrieren können, wie es sein müsste, aber weder Lust noch Kraft und Geschick haben, die Sache selbst zu machen, von der sie so viel Schönes ist. Was sehen wir hier? Wir sehen erstens den Impetus, Praxis zu verbessern durch Wissenschaft. Wir sehen zweitens ein tiefes Misstrauen gegenüber laienhafter Praxis. Also die Ungeweihten, die Laien, die dürfen das nicht machen, Erziehung ist viel zu wichtig, da brauchen wir Profis. Und wir sehen auch, der Trapp ist hochschuldidaktisch nicht naiv, der erkennt schon das Problem des trägen Wissens und sagt, okay, da müssen wir uns was überlegen. Die Leute sollen das Wissen im Klassenzimmer auch verausgaben können. Wenn wir das jetzt wieder in unser schönes Schaubild übersetzen, dann würde dieses Schaubild die Position dieser Integrationsmodelle verdeutlichen. Ziel ist, wir wollen Wissenschaftswissen und Handlungskompetenz möglichst zur Deckung bringen, also quasi technisch formuliert, diese Schnittmenge so groß wie möglich machen. Wir wollen handlungssteuerndes Wissen aufbauen, das dann zu reflektiertem Können führt. Und jetzt sehen Sie, da gibt es jetzt auch Komplementärmengen, ne? Also außerhalb der Schnittmenge. Das ist einerseits das träge Wissen und das ist andererseits die blinde Routine. Und das sind quasi Namen für, wenn man vom Integrationstheorien herkommt, für Betriebsunfälle einer schlecht gemachten Hochschuldidaktik. Der erste Betriebsunfall ist träges Wissen. Da haben wir was falsch gemacht. Die Leute können bei Klausuren was hinschreiben, aber im Klassenzimmer bringen sie es dann nicht auf den Boden. Und der zweite Betriebsunfall ist die blinde Routine. Die machen einfach und denken nicht nach. Das ist Ewald Terhardt, deutlich später, als der Ernst Christian Trapp. Und der Ewald Terhardt hat in einem Text mal ganz radikal und mit entwaffnender, wie ich finde, Ehrlichkeit und mit großem Mut auf Unterschiede zwischen Theorie und Praxis, Wissen und Können hingewiesen. Und den rufen wir jetzt mal als Paten auf für das Differenztheorem. Wissen und Können, schreibt Terhardt, in der Lehrerbildung und im Lehrerberuf wachsen keineswegs in einer abgestimmten, verkopften Geschwindigkeit und darüber hinaus auch keineswegs gleichsinnig miteinander. So kann man nicht davon ausgehen, dass automatisch ein Mehr an Wissen ein Mehr an Können erzeugt und umgekehrt. Ich mache vielfach die Erfahrung, dass diejenigen Lehrerinnen und Lehrer, die guten und sehr guten Unterricht machen, nicht unbedingt auch diejenigen sind, die hinsichtlich erziehungswissenschaftlicher und fachdidaktischer Theorien voll auf der Höhe der Zeit sind. Wissenschaftliches Wissen und praktisch gezeigte Kompetenz sind also nicht in irgendeiner Weise automatisch miteinander verknüpft. Man kann die Augen davor nicht verschließen. Wenn wir das jetzt wieder versuchen, in unser Schaubild zu übersetzen, Wissen und Können rücken jetzt auseinander. Also das Schaubild soll verdeutlichen, das sind quasi in gewisser Weise zwei Welten. Es ist eine Sache, über Erziehung nachzudenken, darüber etwas zu wissen. Es ist eine andere Sache, sie praktisch zu betreiben und das möglichst kompetent und professionell. Und das Wichtige ist jetzt in der Grafik, dass Sie sehen, die Welten rücken nicht nur auseinander, sondern auch die Attitüden gegenüber diesen Nicht-Überschneidungsbereichen, die jetzt größer werden, verändern sich. Hier haben wir gesagt, das wollen wir nicht, das sind Betriebsunfälle, da ist was schiefgelaufen. Wenn wir vom Differenztheorem her kommen, würden wir sagen, nee, Moment mal, diese beiden Nicht-Überschneidungsbereiche verdienen Wertschätzung. Es gibt eine Form von Wissen, die wir missverstehen, wenn wir glauben, dass die unmittelbar im Können mündet. Es gibt sowas wie Bildungswissen, Erklärungswissen, Begründungswissen, Reflexionswissen. All das kann man gar nicht unmittelbar anwenden. Das dient allenfalls der nachträglichen Handlungsbegründung. Und auf der anderen Seite würden wir sagen, es gibt vielleicht sowas wie Schemata des Könnens, es gibt sowas wie flexible Muster impliziten Wissens. Es gibt ein Können, das man missversteht, wenn man glaubt, das bestünde bloß oder hauptsächlich in der Anwendung von Theorien. Ich versuche den Punkt dann im Durchgang durch die sechs Differenzmodelle, die ich vorstelle, werde noch ein bisschen klarer zu machen. So, jetzt haben wir die Grundunterscheidung und jetzt differenzieren wir zweimal sechs Modelle aus. Jetzt haben wir nur noch eine Minute pro Modell, wenn es geht. Und wir starten links mit den Integrationsmodellen. Ich habe sechs versprochen, jetzt werden Sie denken, okay, die Österreicher können nicht mal zählen, politisch vernünftig wählen können Sie auch nicht, wie wir wissen, aber zählen können Sie schon. Es sind deshalb hier nur drei, weil die Fundierungsfigur jetzt noch ausdifferenziert wird in vier weitere Modelle. Also wir haben vier Fundierungsmodelle, Nummer fünf ist dann Induktion, sechs ist Parallelisierung. Was bedeutet Fundierung? Was bedeutet Induktion? Was bedeutet Parallelisierung? Die Grundidee der Unterscheidung ist einfach, wenn wir Theorie und Praxis integrieren wollen, dann geht das rein zeitlich. Entweder so, dass wir mit theoretischer Beschulung beginnen, dann folgt das Anwenden können. Das wäre Fundierung. Theorie ist das Fundament für spätere Praxis. Zweite Möglichkeit, wir drehen die Figur um, Induktion. Wir starten mit Praxisbezügen und die werden dann reflektiert, dann kommt das Wissen dazu. Und die dritte Möglichkeit ist, Theorie und Praxis werden zeitlich parallelisiert. Dann spreche ich von Parallelisierung. Und wir starten mit der Fundierung. Fundierung ist die intuitiv vielleicht einsichtigste Integrationsvorstellung. Wenn wir wieder an die Ärzte denken, dann würden wir sagen, wir hielten es wahrscheinlich nicht für eine gute Idee, dass jemand ganz bevor er Medizin studiert, schon mal operiert, nach dem Motto, probieren geht über studieren. Ne? Wir würden auch nicht sagen, machen wir ein bisschen Praxisreflexion, operieren Sie mal und dann denken Sie nach. Aktionsforschung oder sowas, ne? Sondern wir würden sagen, es wäre nicht schlecht, wenn jemand zunächst mal im Hörsaal sitzt, Anatomie studiert, dann lernt er Operationstechniken und dann lassen wir ihn praktizieren. Fundierung. Und die Vorstellung gibt es natürlich auch in der Pädagogik. Und da wäre ein erstes ganz prominentes Modell, das Modell Technologie. Dahinter steht die Vorstellung, dass wir durch kausalanalytische Forschung versuchen herauszufinden, was wie wirkt. Dieses Wissen vermitteln wir dann und die Leute sollen es dann umsetzen. Denken Sie an Klassenführung, ne? Da wissen wir eine ganze Menge über effektive Strategien der Klassenführung. Der alte Kunin hat schon gesagt, Störungsprävention ist besser, als mit einer schon entstandenen Störung umzugehen. Wir wissen auch, was kann man tun, um störungspräventiv zu arbeiten, optimale Dosierung des Unterrichtstempos, sowas wie Allgegenwärtigkeit und all das, was Kunin uns da beigebracht hat. Ne? Und sowas kann man in der Lehrerbildung vermitteln als Fundament für die spätere Klassenführung. Anderes Beispiel, Direct Instruction, wir wissen viel darüber, wie wirksamer direkter Unterricht funktioniert, nur Lehrziele definieren, den Lernenden bekannt geben, einen Advanced Organizer platzieren, verständlich erklären, vernünftige Lernaufgaben, kleinschrittige Rückmeldungen und vieles andere mehr. Eine ganz andere Wissensvorstellung steckt in der zweiten Figur, die ich Brille genannt habe. Da ist die Idee die, dass eigentlich vieles von dem, was wir in pädagogischen oder didaktischen Lehrbüchern an Wissen finden, gar nicht technologischen Charakter hat. Also selbst wenn man es anwenden wollte, man kann es aufgrund der Beschaffenheit dieses Wissens gar nicht anwenden. Wir finden vielfach sowas wie Begriffe, Begriffswelten, Klassifikationen, Modelle, die häufig eher Problemmodelle als Lösungsmodelle sind. Und diese Arten von Wissen kann man im Grunde nicht technologisch anwenden, sondern wenn die wirksam werden, beeinflussen die allenfalls unsere Wahrnehmung. Also sie beeinflussen, was sehen wir überhaupt? Was sehen wir in dem, was wir sehen? Also wie interpretieren wir das, was wir sehen? Und deshalb finde ich die Bezeichnung Brille ganz sinnvoll. Also nehmen wir mal sowas wie den Kompetenzbegriff. Also abgesehen davon, dass es gar nicht so einfach ist zu verstehen, was das überhaupt ist, Kompetenzbegriff zu definieren, ist so wie ein Pudding an die Wand nageln. Aber wenn Sie 2, 3, 4, 5 Semester mit dem Begriff konfrontiert werden, steuert das schon ein bisschen Ihr didaktisches Denken, nicht technologisch. Aber es beeinflusst die Art und Weise, wie Sie draufschauen auf Unterricht. Oder nehmen Sie sowas wie ältere Konzepte wie die kategoriale Bildung von Klafki oder nehmen Sie sowas wie Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun. Alles Mögliche. Ne? Also Begriffe, die sozusagen Interpretationshilfen sind. Das ist eine andere Fundierungsvorstellung. Zu 2 weiteren Fundierungsvorstellungen kommen wir jetzt, wenn wir uns fragen, warum kann dieses Wissen träge bleiben? Und da gibt es 2 Figuren, die besonders dieses Momentum der Mobilisierung von Wissen stark machen. Die eine Figur habe ich Urteilskraft genannt, in Anlehnung an Immanuel Kant. Dahinter steckt die Idee, dass Verallgemeinerungen, und das sind ja immer Abstraktionen, das sind ja immer Verallgemeinerungen, das ist ja kein sozusagen situativ konkretisiertes Wissen, das ist ja ein situationsübergreifendes Wissen. Und der Kant hatte so die Idee, Menschen brauchen, damit sie ein situationsübergreifendes, abstraktes Wissen gut anwenden können, Urteilskraft. Und die brauchen sie deshalb, weil es keine Technologie geben kann, die 3 Dinge gleichzeitig leistet. Sie ist allgemeingültig, sie garantiert die prognostizierte Wirkung und sie sagt ihnen ganz genau, was sie tun müssen. Sie brauchen immer einen kompetenten, intelligenten Anwender, der quasi eine Verallgemeinerung situationsklug auf die Situation anwendet. Eben auf der Grundlage von Urteilskraft. Wie entsteht die? In dem Lager haben sie ganz viele Fürsprecher für eine kasuistische Lehrerinnen und Lehrerbildung. Ne? Also Fallstudien, Studium von Videovignetten, also alles, was hilft, Abstraktionen auf Situationen in einer klugen Weise zu beziehen. Und dann haben wir die 4. Fundierungsvorstellung, Training, glaube ich, brauche ich nicht erklären, ist nicht mehr ganz so sexy sozusagen in Tagen wie diesen. Lehrerverhaltenstrainings waren eine große Mode in den 1960er, 70er, zum Teil noch 1980er Jahren, sind ein bisschen aus der Mode gekommen, aber die Idee ist quasi, wir müssen, damit Skills entstehen, die auch unter Handlungsdruck verausgabt werden können, trainieren, also hochfrequent üben mit Feedback. Das sind die 4 Fundierungsvorstellungen. Die 5. Integrationsfigur ist die Induktionsfigur. Hier hätten wir jetzt die Idee, wir drehen das um. Wir stellen die Theoriebezüge nicht den Praxisbezügen voran. Wir machen es genau umgekehrt. Das umgekehrt zu machen, also umgekehrt zu inszenieren, könnte zum Beispiel bedeuten, dass die Lehramtsstudierenden eine Initialerfahrung der Berufsfelder kriegen, bevor sie studieren. Das hätte den Vorteil, oder sagen wir mal so, Nachteil von theoretischer Qualifizierung an der Uni, übrigens auch von Bildung an der Schule, besteht ja häufig darin, dass wir den Lernenden ständig Fragen beantworten, die die selber noch gar nicht gestellt haben. Also wir beantworten ihnen Fragen auf Vorrat. Ne? Und sagen, du wirst mir mal dankbar sein. Ne? In 10 Jahren wirst du ein Problem haben mit einem Problemschüler. Und, das natürlich trifft auf Lernwiderstände. Wenn jemand eine Initialerfahrung im Praxisfeld hat, kommt er schon mit einem Problemüberhang mit Fragen und fühlt sich dann unter Umständen durch theoretische Angebote besser abgeholt. Also das wäre eine mögliche Konsequenz der Induktionsfigur. Die andere, wichtigere Konsequenz ist, eine Initialerfahrung der Berufsfelder brauchen Sie in der Lehrerbildung gar nicht inszenieren. Weil ja jeder, der an die Uni kommt, seit seinem 7. Lebensjahr Objekt von Beschulung war. Die Leute haben ja alle 10, 12, 14, 16.000 Unterrichtseinheiten erlebt in der Schülerinnen- und Schülerrolle. Und die Idee ist, dass in dieser langen Zeit subjektive Theorien über Unterricht entstehen. Sehr mächtige Theorien. ganz entscheidend beeinflussen, wie Sie über Lehren, über Lernen, über wirkungsvollen und wirkungslosen Unterricht nachdenken. Und die Induktionsfigur würde jetzt den Punkt stark machen, dass Lehrkräftebildung nur dann wirksam sein kann, wenn diese subjektiven Theorien in der Hochschullehre auch adressiert werden. Also wenn man Leuten dabei hilft, diese ganz persönlichen Überzeugungen, diese tief eingeschriebenen subjektiven Theorien sich bewusst zu machen, die zu verbalisieren. Und wenn man diese subjektiven Theorien ausdrücklich in Beziehung setzt mit objektiven Theorien. Wenn man das nicht tut, das wäre die These dieser Figur, dann entstehen in den Köpfen und wenn man es pathetisch sagt, könnte man sagen, auch in den Herzen der Studierenden, entstehen dann zwei Welten. Da gibt es einerseits den Fundus expliziten Wissens, das ist das, was man anzapft, wenn man eine Klausur schreiben muss. Und dann gibt es die weitgehend unirritierten subjektiven Theorien und das ist das, was man anzapft, wenn man wirklich unterrichten muss. Und wenn die Annahme stimmt, dann würde uns das ein bisschen die Wirkungslosigkeit von Lehrbildungsmaßnahmen erklären, die wir manchmal mit Recht beklagen. Es gibt hochschuldidaktische Konzepte, die versuchen, diesen Aussöhnungsprozess, wenn man das überhaupt so nennen darf, zwischen subjektiven und objektiven Theorien irgendwie zu inszenieren. Dieter Wahl übrigens wäre ein deutscher Kollege, der dazu viel gearbeitet hat, an der PH Weingarten war der tätig. Es gibt in Utrecht ein Programm, das heißt Realistic Teacher Education, da machen die genau sowas. Also das müsst ihr euch so vorstellen, die arbeiten so, die schicken die Studis vorliegend in die Praxis. Die laufen dort auf natürlich, bekommen ganz bestimmte Handlungsprobleme, thematisieren dann an der Uni die Handlungsprobleme. Der Dozent, die Dozentin hilft ihnen, die subjektiven Annahmen freizulegen, die in der studentischen Problemrahmung stecken. Konfrontiert das dann mit passenden objektiven Theorien. Man erarbeitet neue Interpretationen, neue Handlungsweisen, die der Studierende gleich am nächsten Tag quasi im Klassenzimmer wieder ausprobiert. Und in solchen Schleifen von eben Reflexion auf persönliche subjektive Theorien, neue Handlungserfahrungen versucht, die Oberfläche zu gestalten. Ja, und dann haben wir noch die sechste und letzte Integrationsfigur, Parallelisierung. Das wäre jetzt die Idee, dass möglicherweise beide Konzepte, also Theorie vor Praxis oder Praxis vor Theorie, problematisch sind, dass es wirksamer wäre, wenn wir Theorie- und Praxisbezüge zeitlich, institutionell, personell möglichst parallelisieren. Also diese Parallelisierungsfigur wäre quasi das theoretische Rückgrat der Einphasigkeit. Ne? Und die Parallelisierungsfigur lebt so von der Idee, dass ich quasi Praxis umso besser verstehe, Praxis umso besser lesen kann, je tiefer ich in eine theoretische Begriffswelt schon eingetaucht bin, dass ich umgekehrt aber theoretische Begriffe umso besser verstehe, je mehr Praxiserfahrung ich habe. Also nehmen Sie sowas wie das Konzept der Allgegenwärtigkeit von Kunin, das ich vorhin angesprochen habe. Witness, Allgegenwärtigkeit. Was soll man sich darunter vorstellen? Ne? Und wenn Sie Allgegenwärtigkeit mal verstanden haben, und dann hospitieren Sie und Sie sehen einen Lehrer oder eine Lehrerin, die allgegenwärtig ist. Dann werden Sie das auch sehen. Ah, das, ja, Allgegenwärtigkeit. Ne? Jemand, der den Begriff nicht kennt, wird es so gar nicht wahrnehmen. Und umgekehrt aber, wenn Sie die Wahrnehmung von dem allgegenwärtigen Lehrer schon haben, werden Sie im Hörsaal das Konzept Allgegenwärtigkeit besser verstehen. Also sozusagen das eine interpretiert das andere. Die Praxiserfahrung interpretiert die Begriffe und die Begriffe helfen mir, die Praxiserfahrung besser zu interpretieren. Jetzt kann man darüber diskutieren, was hieße das hochschuldidaktisch, so ein Parallelisierungskonzept umzusetzen. Da würden natürlich große Anforderungen drinstecken an das lehrerbildende Personal, an den Unis und an den Schulen. Denn die Lehrerbildnerinnen und Lehrerbildner an der Uni müssten, wenn wir Parallelisierung ernst nehmen, das selber demonstrieren, was sie theoretisch predigen. Wir machen es uns da ja oft leicht, ne? Wenn wir selber nicht gut performen. Ne? Einer der blödesten Sprüche, die es in dem Zusammenhang gibt, lautet: Wissen Sie, Frau Kollegin, ein Wegweiser muss nicht selber in die Richtung gehen, in die er zeigt. Also damit erklärt man so performative Selbstwidersprüche, ne? Wenn man selber irgendwie didaktisch nicht tut, was man anderen irgendwie anträgt. Da wird man aus einer Parallelisierungsperspektive sagen, das ist ganz schlecht. Hochschuldidaktik muss selber ein Muster sein für gute Didaktik. Und umgekehrt, es würden auch die Ansprüche an die Mentorinnen und Mentoren in den Schulen wachsen. Die dürfen sich nämlich dann auch nicht auf ihr implizites Wissen zurückziehen, nach dem Motto, ah, guck mal, wie gut ich bin, ne? Sprechen kann ich nicht drüber, ich bin ein Mysterium, fühle dich ein nicht oder sowas. Sondern sie müssen auch in der Lage sein, das, was sie tun, theoretisch zu begründen und theoretisch zu kommentieren. Also hohe Anforderungen an das Personal in beiden Fällen. So, jetzt wechseln wir noch auf die Differenzseite, jetzt müssen wir umdenken. Weg von den Integrationsvorstellungen hin zu den Differenzvorstellungen. Und da rufen wir jetzt nochmal zum Aufwärmen Diesterweg als Zeugen auf, der in seinem Wegweisung zur Bildung für deutsche Lehrer 1851 Folgendes geschrieben hat. Es solle keiner hoffen, so Diesterweg, durch das Studium irgendeiner Theorie ein praktischer Erzieher oder Lehrer werden zu können. Die Praxis lernt sich nur in der Praxis, im Leben. Man kann alle Gesetze und Regeln wissen, ohne sie zweckmäßig anwenden zu können. Und man kann, es gibt Leute, welche, sagt Diesterweg, sie zweckmäßig anwenden, ohne sich der Theorie, der allgemeinen Regeln und so weiter bewusst zu sein. Und dann macht er eine sprachlich irgendwie eigentümliche Unterscheidung. Er sagt, der Pädagogiker ist nicht notwendig Pädagog, der Pädagog nicht Pädagogiker, jener, der Theoretiker, schwatzt, dieser, der Praktiker, handelt. Also eine scharfe Trennung zwischen diesen beiden Welten, ne? Wissen einerseits und Können andererseits. Die Differenzmodelle verabschieden sich also von der die Integrationsmodelle einenden Vorstellung, dass Wissen sozusagen ein ganz zentraler Prädiktor für Können ist. Wenn nicht Wissen der zentrale Prädiktor ist, was dann? Und da kommen zwei Kandidaten in Frage. Das eine ist Persönlichkeit und das andere ist Erfahrung. Persönlichkeit wird vergleichsweise seltener ins Treffen geführt in der zeitgenössischen Diskussion als Erfahrung. Erfahrung hat ja einen mächtigen Fürsprecher in der sogenannten Expertiseforschung. Persönlichkeit hat nicht mehr ganz so viele Fürsprecher. Das Persönlichkeitsparadigma ist, das muss man wohl so sagen, ein Außenseiterparadigma geworden. Ich beginne ganz kurz mit dem Persönlichkeitsparadigma. Da könnte man jetzt länger drüber sprechen. Ich deute es nur ganz kurz an. Die Grundidee ist, wenn Menschen in die Lehrkräftebildung eintreten, im Alter von 18 oder 20 Jahren, verfügen sie über eine ganze Reihe von berufserfolgskritischen Persönlichkeitsmerkmalen, die relativ stabil sind, so stabil jedenfalls, dass sie durch Lehrkräftebildung, wenn überhaupt, nur mühsam verändert werden können. Woran denkt man da? Sie können an kognitive Leistungsfähigkeit zum Beispiel denken. Ne? Allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit ist ein sehr stabiles Merkmal. Sie können aber vor allem auch an Temperamentsmerkmale denken. Denken Sie an die berühmten Big Five. Untersuchungen weisen darauf hin, dass mindestens drei der Big Five Berufserfolgs- und Berufszufriedenheitskritisch sind. Das ist emotionale Stabilität aus naheliegenden Gründen. Das ist Extraversion, auch aus naheliegenden Gründen, und das ist Gewissenhaftigkeit. Man kann übrigens auch zeigen, dass bestimmte Persönlichkeitsmerkmale mit bestimmten didaktischen Einstellungen korrelieren. Wir haben in Linz zum Beispiel eine Untersuchung durchgeführt, wo wir festgestellt haben, bei Wirtschaftspädagoginnen und Wirtschaftspädagogen, dass wir etwa 15 oder knapp 15% der Varianz der konstruktivistischen Grundeinstellung von Lehrkräften über das Persönlichkeitsmerkmal Extraversion aufklären können. Das ist schon interessant. Ne? Also wenn Sie quasi eine Truppe von hochintrovertierten Studierenden haben, dann können Sie lange über Konstruktivismus reden. Die können sich im Klassenzimmer dann nicht konstruktivistisch verhalten, sozusagen, weil das eben ihrer Persönlichkeit nicht entspricht. Die Frage, was folgt jetzt aus dem Persönlichkeitsansatz didaktisch, kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht behandeln. Ich projiziere nur ganz kurz diese Tabelle für Sie auf die Leinwand. Das ist eine Tabelle, die Hannes Meyer, Barbara Handspiegel und ich immer wieder verwenden, um die Vielfalt von Implikationen ein bisschen anzudeuten. Ich highlighte jetzt nur zwei Bereiche. Das eine ist, wenn man von relativ stabilen Persönlichkeitsdispositionen spricht und das Wort relativ betont, also nicht das Wort stabil, sondern das Wort relativ, dann würde man sagen, wir brauchen mehr persönlichkeitsbildende Formate, Coachings, Veranstaltungen zur Persönlichkeitsentwicklung in der Lehrkräftebildung. Wenn man das Wort stabil betont, dann würde man in eine andere Richtung denken, dann würde man daran denken, einfach die Laufbahn Wahl zu beeinflussen, also von vornherein die Rekrutierungspolitik zu optimieren, die Selbsterkundungsfähigkeit angehender Studierender zu stärken oder vielleicht auch, wenn man das so hart formulieren möchte, den einen oder die andere wegzubehalten aus dieser Art von Ausbildung. Weitaus häufiger wird das Differenztheorem argumentiert über die Rolle, die tatsächlich oder angeblich der Erfahrung beim Expertiseaufbau zukommt. Sie wissen sicherlich, dass die Expertiseforschung die Erfahrung als die zentrale Variable für die Ausbildung von Expertise betont. Es gibt diese berühmten 10 Jahre, 10.000 Stunden, alle möglichen Kenngrößen geistern da durch die Gegend. Wobei in der Expertiseforschung in der Regel nicht die schlichte Erfahrung sozusagen gemeint ist, sondern etwas, das Deliberate Practice genannt wird, also die quasi harte, konsequente Arbeit an sich selbst, wo jemand sich entlang der Erfahrung wirklich versucht, mit Grit, mit Hartnäckigkeit weiterzuentwickeln. Der Begriff des impliziten Wissens ist natürlich eng mit dieser Denkfigur Erfahrung verbunden. Ich möchte den Begriff jetzt hier nicht ausrollen, da gäbe es natürlich viel darüber zu sagen. Das ist ein schillerndes, spannendes Konstrukt. Ich möchte nur einen Punkt kurz erwähnen, weil das ein häufiges Missverständnis in der Diskussion um das implizite Wissen ist. Sie wissen ja, dass implizites Wissen das Phänomen bezeichnet, dass ein Könner, eine Könnerin gute oder sogar herausragende Leistungen erbringt, aber sozusagen nicht wirklich sagen kann, wie er oder sie dabei vorgeht. Jetzt könnte man sagen, gut, das ist ja lehrerbildungsdidaktisch nicht wirklich ein Problem, wenn wir Forscher wenigstens herausfinden, welches Wissen hinter diesem Können steht, können wir es ja dann als explizites Wissen angehenden Lehrkräften vermitteln. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der schwierige Klassen fantastisch führen kann und sagt, ich weiß auch nicht, wie es macht, ich kann es einfach, könnte ich ja versuchen, durch Beobachtung herauszufinden, was der wie macht. Könnte das zwischen zwei Buchdeckel pressen quasi und das den Novizen irgendwie lesen lassen. Ne? Und tatsächlich habe ich manchmal den Eindruck, dass diese Vorstellung oft auch hinter Unterrichtsforschung steht. Wir müssen herausfinden, was wirkt wie, was machen Könnerinnen und Könner gut. Wir müssen das kodifizieren als explizites Wissen und dann akademisch lehren. Und dahinter steckt ein Missverständnis, das ich gravierend finde und ich möchte Ihnen die Natur dieses Missverständnisses anhand dieses Schaubilds kurz verdeutlichen. Es geht mir um den Unterschied zwischen beschreibenden und generativen Regeln. Eine beschreibende Regel ist eine Regel, die beschreibt, was jemand tut. Eine generative Regel ist eine Regel, über die man dieses Können erlernen kann, generieren kann. Was sehen Sie hier auf dem Schaubild? Sie sehen hier die Wasseroberfläche eines Sees, Sie sehen hier einen Fisch knapp unterhalb der Wasseroberfläche, hier sehen Sie einen Vogel, der auf seine potenzielle Beute blickt. Also der will reinfliegen in das Wasser und sich den Fisch schnappen. Jetzt muss der Vogel, wenn er den Fisch erwischen will, berücksichtigen, dass Lichtstrahlen beim Eintritt in das Wasser gebrochen werden. Wenn er das nämlich nicht tut, wenn er genau dorthin fliegt, wo er den Fisch sieht, fliegt er am Fisch vorbei. Und jetzt haben wir hier einen Beobachter und der guckt sich jetzt die Szenerie an und sagt, ja Moment, es ist offensichtlich so, dass der Vogel im Flug das Brechungsgesetz berücksichtigt. Was ja auch stimmt. Blöd wird die Geschichte, wenn der Beobachter verschwindet, und das Brechungsgesetz jetzt in den Kopf des Vogels wandert. Also wenn wir sagen würden, ja, weil der Vogel das Brechungsgesetz im Kopf hat und es anwendet, als implizites Wissen meinetwegen, deshalb erwischt er den Fisch. Das ist ein gravierendes Missverständnis. Ne? Wir als Beobachter modellieren die Fähigkeit des Vogels, indem uns das Brechungsgesetz einfällt, das der Vogel faktisch berücksichtigt. Es gibt dieses schöne Beispiel bei Michael Polanyi, wo dieses Problem auf Menschen übertragen wird. Da geht es um das Fahrradfahren. Ne? Was tut ein Mensch, der am Fahrrad das Gleichgewicht halten kann? Sie wissen, gerade wenn man langsamer wird, ne, merkt man ja, die Kunst am Radfahren ist nicht das Treten, die Kunst des Radfahrens ist das Gleichgewicht halten. Und wenn man Menschen fragt, wie machst du das eigentlich, wenn du ein bisschen nach links kippst, lenkst du da dagegen oder in die Richtung, in die du kippst? Sagen die, weiß man, muss ich nachdenken. Und in der Regel geben wir dann die falsche Antwort. Das ist erstaunlich, weil Physiker ziemlich genau sagen können, was Radfahrer tun, wenn sie das Gleichgewicht halten. Physiker, auch eine Physikerin, sagt uns, Radfahrer halten das Gleichgewicht, indem sie jeden auftretenden Neigungswinkel kompensieren durch eine Lenkbewegung in die Richtung des Ungleichgewichts, wobei der Radius der mit dieser Lenkbewegung beschriebenen Kurve dem Quadrat der aktuell gefahrenen Geschwindigkeit dividiert durch den Neigungswinkel entspricht. Die Pointe an der Geschichte ist jetzt nicht die, dass Radfahrer die Formel nicht hersagen können. Die Pointe an der Geschichte ist, man kann Radfahren auch nicht lernen, indem man die Formel lernt. Und die Frage ist, ob uns nicht genau das häufig in der Lehrkräftebildung passiert, dass wir über Forschung in den Besitz der Formel geraten. Die Formel ist gar nicht falsch. Die beschreibt, was Lehrkräfte lernen sollen und was gute Lehrkräfte können. Aber falsch ist vielleicht manchmal die Annahme, dass wir über die Vermittlung quasi solcher Formeln Können erzeugen können. Jetzt werden die sagen, ja okay, das ist jetzt aber weit hergeholt mit dem Radfahren und so. Machen wir mal ein Beispiel aus der Lehrkräftebildung. Was Sie hier sehen, ist eine Grafik aus dem Handbuch Verständlich erklären. Das haben Wiener Kolleginnen und Kollegen vor einigen Jahren entwickelt, dieses Modell. Das sind Wirtschaftspädagogen in Wien. Und dieser Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik ist bekannt dafür, dass die Profs und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter total gut erklären können. Also wenn du die auf einem Kongress triffst, das merkst du sofort, das sind Leute von der WU Wien, die erklären einfach super, ja? Das können die einfach super gut. Und die haben das über Generationen von Studierenden auch den Studis vermittelt. Ne? Wenn du dort studierst, lernst du irgendwie gut erklären. Und irgendwann haben die gesagt, wir brauchen ein Buch. Und dann haben die sich im Team zusammengesetzt und gesagt, lass uns mal unsere gelebte Praxis am Institut in ein Modell gießen. Was tun wir eigentlich, wenn wir gut erklären? Und dann haben die dieses Handbuch Verständlich erklären geschrieben. Und da gibt es vorne gibt's ein Modell, das ist der Kern des Modells, ich gehe das jetzt nicht durch, das ist gar nicht so wichtig. Und dann gibt es hinten Beispiele, ausgearbeitete Lehrerklärungen. Und das verwenden die seither an der WU. Und an dem Beispiel sind zwei Dinge spannend. Erstens, das Wissen um gute Erklärungen war, bevor es das Buch gab, im Wiener Team implizit. Die konnten das einfach gut und haben irgendwann in einem reflexiven Prozess versucht herauszufinden, was haben alle unsere Erklärungen eigentlich gemeinsam. Und das Zweite ist, ich habe irgendwann mal gefragt, sag mal, und seid ihr jetzt wirksamer in eurem Versuch, das zu vermitteln über dieses Buch? Und dann haben wir gesagt, ja, das wissen wir nicht. Es ist ein besseres Gefühl, wir haben es auch kodifiziert. Ja? Also auch hier wieder die Frage, wenn das ein gutes beschreibendes Wissen ist, ist es deshalb auch schon generatives Wissen? Oder lernt man gut erklären vielleicht ganz anders und nicht über so ein Modell? Ja, das ist Erfahrung. Jetzt könnte man sagen, gut, warum ist hier noch Platz? Warum brauchen wir noch weitere Denkfiguren? Wir haben in der Professionalisierung für pädagogische Berufe ein Problem, das wir in anderen Expertisefeldern nicht haben. Und das Problem ist ziemlich gravierend. Wir haben keine Hinweise darauf, dass man durch bloße Erfahrung ein besserer Pädagoge, eine bessere Pädagogin wird. Das ist in anderen Feldern anders. Schachspiel ist ein gutes Beispiel. Die Fähigkeit, gut Schach zu spielen, ist eine Funktion der Zahl von Stunden, die Sie schon gespielt haben. In der Pädagogik ist die Fähigkeit, ein guter Pädagoge zu sein, nicht einfach eine Funktion der Zahl von Unterrichtsstunden, die Sie schon gegeben haben. Und die Frage ist jetzt, warum nicht? Die Antwort ist, weil manche in der Erfahrung nichts erfahren. Also die machen einfach keine Erfahrung in der Erfahrung und werden dadurch auch nicht besser. Und da docken jetzt die nächsten Figuren an. Die erste Figur, die hier andockt, habe ich Anreicherung genannt. Anreicherung bedeutet die Idee, dass wir die Leute nicht einfach in ein Erfahrungsfeld schicken dürfen, nach dem Motto, unterrichte mal, mach Erfahrung, dann wirst du schon besser, sondern dass wir ihnen einige basale Handlungsregeln, die eine grundlegende Qualität vom Unterricht sichern, am Anfang vermitteln müssen, dass sie ausgestattet mit diesen Regeln dann ihre eigenen Erfahrungsprozesse machen und dass dann etwas passiert, dass man die Anreicherung der kognitiven Strukturen, die Anreicherung und Umarbeitung der kognitiven Strukturen nennen kann. Das ist ganz was anderes als diese Vorstellung. Denken Sie an Training zurück, da ist es ja ganz ähnlich. Ich fange an mit Regeln, die werden dann trainiert, jemand kriegt Feedback und das Wissen geht ihm über in Fleisch und Blut, wie man landläufig sagt. Da passiert aber keine Anreicherung. Das Wissen sickert einfach ins Unbewusste ab. Früher haben Herren ja noch Krawatten gebunden, das ist ein gutes Beispiel. Ne? Krawattenbinden musste echt explizit lernen. und irgendwann geht dir das in Fleisch und Blut über und du kannst es nicht mehr erklären. Das ist Prozentualisierung. Rückwärts einpacken hatten wir vorhin auch als Beispiel. Die intuitiv ausgeübte Fähigkeit ist nichts anderes als die früher auf der Basis des expliziten Wissens ausgeübte Fähigkeit, nur halt schneller und flüssiger. Bei Anreicherung ist die Idee, dass die kognitiven Strukturen, die dann am Ende entstehen, tatsächlich reichhaltiger sind als das anfangs vermittelte explizite Wissen. Das ist in der Expertiseforschung eine ganz zentrale Figur, Anreicherung. Wir haben nicht die Zeit, jetzt ein konkretes Modell dazu anzugucken. Es gibt ein schönes Modell, Hubert und Stuart Dreyfus. Können Sie aber bei Gelegenheit, wenn Sie das interessiert, nachlesen. Viel bedeutsamer ist diese Denkfigur, die kennen Sie, glaube ich, alle, Reflexion. Reflexion ist das Zauberwort der Lehrer- und Lehrerbildungsdidaktik seit inzwischen 20 Jahren. Manche Studierende können es schon nicht mehr hören, ne? Reflektieren Sie und so. Reflective Practitioner. Es gibt eine Vielzahl von Reflexion, von Ansätzen reflexiver Lehrerbildung, also man muss ein bisschen genauer gucken, was meint jemand eigentlich, wer da von Reflexion spricht und wie inszeniert er das lehrerbildungsdidaktisch. Aber die Grundidee ist über alle Ansätze die gleiche. Wirksame Lehrkräftebildung, das ist die Idee, besteht darin, dass jemand sich auf Erfahrung einlässt, dann hinter der Erfahrung zurücktritt, auf sie reflektiert und die Reflexionsergebnisse in neue Erfahrung übersetzt. Warum glaubt man, dass das für Lehrkräfte besonders wichtig ist? Weil das Klassenzimmer eine schlechte ökologische Umgebung ist für Lernen durch Erfahrung ohne Reflexion. Lernen durch Erfahrung setzt ja mehr als bloße Erfahrung voraus. Gucken wir uns mal eine Tätigkeit an, wo Sie durch Erfahrung relativ gut lernen können. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Erfahrung hat mit Klettern in der Kletterhalle. Hat das schon mal jemand gemacht, Klettern? Ja. Beim Klettern kann man durch Erfahrung relativ weit kommen, also man steht dann irgendwann auch mal an und es ist ganz hilfreich, wenn man von Anfang an den Lehrer hat, aber im Prinzip können Sie durch eigene Erfahrung ganz gut lernen. Warum? Erstens, Sie haben ein klares Ziel, nach oben kommen, nicht runterfallen. Zweitens, Sie sind Ihres Glückes Schmied. Wenn Sie in der Halle trainieren, es gibt keinen Wind, ne? Gar nichts. Also Sie selbst, ausschließlich Ihr Handeln bestimmt, ob Sie runterfallen oder nicht. Sie haben eine sofortige Rückmeldung. Also wenn Sie so in der Wand hängen, ne, und Sie geben eine Hand weg, um auf den nächsten Griff zu greifen, merken Sie sofort, funktioniert das, verlieren Sie das Gleichgewicht oder nicht. Also klares Ziel, ich bin selber Schöpfer der Wirkungen, die ich spüre, und unmittelbare Rückmeldung. Jetzt vergleichen Sie das mal mit Unterrichten. Es gibt kein klares Ziel, beziehungsweise Sie leiden unter Polythemie, sagt man, also viele Ziele gleichzeitig erfüllen. Die Rückmeldung ist extrem zeitversetzt. Manchmal treffen Sie Ihre Schüler nach 30 Jahren wieder und wissen, ob sie wirksam waren oder nicht. Und vor allem die Schülerinnen und Schüler sind Co-Produzenten des Erfolgs. Also Sie können keine ganz klaren Beziehungen herstellen zwischen dem Erfolg der Schüler und ihrem Handeln. Und da würde man jetzt sagen, ich muss daher die Erfahrungen, die ich mache, reflexiv verarbeiten. Das ist die Kernidee der Reflexionsansätze. Und da gibt es jetzt ein breites Spektrum, das Berliner Modell übrigens, mit dem wir eingestiegen sind vor 40 Minuten, war ein ganz frühes Reflexionsmodell eigentlich. Wir haben die Aktionsforschung erlebt, wir haben Donald Schön erlebt, jetzt haben wir das forschende Lernen. Also es gibt ein breites Potpourri von Ansätzen reflexiver Lernen. Vorletzte Denkfigur, das ist die einzige Denkfigur, die ich für die Zwecke meines Buches eigens erfinden musste. Die gibt es im lehrerbildungsdidaktischen Schrifttum eigentlich nicht, beziehungsweise gibt es wenige Autorinnen und Autoren, die ganz verschämt diese Idee andeuten. Ich habe sie Interferenz genannt, im Sinne von quasi ungewollte Überlappung von Wissen und Können oder quasi Performancebeeinträchtigung durch Wissen und Denken. Die Idee ist, kann man vielleicht manchmal auch zu viel wissen? Oder kann es sein, dass es performanceschädlich ist, wenn man an der falschen Stelle zu viel nachdenkt? Wir hatten in Österreich den berühmten Skispringer Andreas Goldberger, der vielleicht manchen von Ihnen noch was sagt. Es war ein begnadeter Skispringer, der dann auf Abwege geraten ist, auch auf private Abwege jedenfalls, hat er irgendwann das Skispringen sozusagen verlernt. Skispringen ist ja eine ganz subtile Geschichte, ja, wo quasi innerhalb von Sekundenbruchteilen nach dem Absprung sich das sogenannte System schließen muss. Und das geht hochgradig intuitiv und da geht es wirklich um Feinheiten. Und wenn irgendwann quasi diese Flüssigkeit verloren geht, ist es wahnsinnig schwierig, die wiederzufinden. Und was man da natürlich zunächst mal macht, ist, man denkt nach, was macht man falsch. Ne? Man macht Videostudien, man guckt sich das an, man versucht sich selbst rational zu steuern. Und der Goldberger hat irgendwann mal in seiner Krise gesagt, je mehr ich nachdenke, desto schlechter werde ich. Also es gibt auch dieses Phänomen quasi der Beeinträchtigung der eigenen Handlungskompetenz durch zu viel Nachdenken. Das ist ein ganz schwieriges Problem, das eigentlich in der zeitgenössischen Lehrerbildungsdidaktik meiner Kenntnis nach kaum adressiert wird. Es gibt aber andere Forschungsfelder, wo man da intensiv drüber nachdenkt. Und ein Feld ist die Sportwissenschaft. Dort nämlich beim motorischen Lernen ist bekannt, dass zu viel Nachdenken in die Paralyse führen kann. Und dort gibt es eine interessante Unterscheidung zwischen Effekt- und Ausführungsfokus. Ausführungsfokus beim Vollziehen einer sportlichen Aktivität würde bedeuten, ich denke nach, ob ich es richtig mache. Ne? Und Effektfokus bedeutet, ich denke nicht nach, ob ich es richtig mache, ich konzentriere mich ganz auf die Effekte meines Handelns und verlasse mich darauf, dass sich mein Körpersystem von selbst einreguliert. Also stellen Sie sich mal vor, Sie würden mit einem trägen Boot eine bestimmte Stelle am Ufer ansteuern wollen. Und Sie haben jetzt eine Ruderkelle in der rechten Hand. Dann würde Ausführungsfokus bedeuten, Sie konzentrieren sich auf den Arm, dass der das richtig macht. Effektfokus würde bedeuten, Sie gucken auf die Kirchturmspitze am Ufer und fixieren die einfach und verlassen sich darauf, dass Ihr Arm, während Sie die Kirchturmspitze fixieren, automatisch das Richtige macht. Im Lernprozess. Und da kann man zeigen, dass nicht in allen, aber in vielen Fällen ein Effektfokus besser ist als ein Ausführungsfokus. Ich zeige Ihnen dazu noch ein Bild. Was Sie hier sehen, ist ein Mensch in einem Ballspiel, der kriegt einen Ball zugeworfen und der versucht, den jetzt zu fangen. Und das ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ziemlich tricky. Warum? Wenn der hier losläuft und der Ball ist in der Flugbewegung, wie schafft er das eigentlich? Genau zur richtigen Zeit an der Stelle zu sein, wo der Ball dann in Fanghöhe ist. Jetzt würden wir sagen, ja, das ist ein ballistisches Problem, er soll einfach Ballistik studieren. Das wäre ein klassischer Ausführungsfokus. Tatsächlich machen Ballspieler das anders, sie haben eine sogenannte Blickheuristik und die Blickheuristik besteht darin, dass sie im Lauf den Blickwinkel zum Ball konstant halten. Also sie fixieren beständig im Lauf den Ball und halten intuitiv diesen Winkel konstant. Und das führt dazu, dass sie rechtzeitig an der richtigen Stelle sind. Jetzt kann man sagen, und was hieße das denn für Lehrerbildungsdidaktik? Nun, das hieße für Lehrerbildungsdidaktik, ich versuche die Aufmerksamkeit der Studierenden zu steuern. Und die Aufmerksamkeit muss ja letztlich gehen auf die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler. Also Effektfokus würde bedeuten, konzentriere dich nicht so sehr auf dich selber, konzentriere dich nicht so sehr auf Theorien, die du jetzt applizierst, sondern versuche tief in die Situation einzutauchen und auf die Effekte, die du herstellst, bei den Schülerinnen und Schülern zu achten. Da wäre, glaube ich, einiges zu holen über diese Interferenzfigur und über diese Unterscheidung zwischen Effekt- und Ausführungsfokus. Letzte Denkfigur, Konsekution. Da muss ich zunächst mal vielleicht Sie ein bisschen warnen vor diesem Begriff Konsekution, weil der ist in der Diskussion eigentlich anders besetzt, als ich ihn verwende in meinem Buch. Als Konsekution bezeichnet man in Lehrerbildungsfragen häufig die Idee, man schaltet ein Fachstudium vor das pädagogische oder didaktische Studium. Also Konsekution im Sinne von Abfolge, zuerst Fachlichkeit, zum Beispiel ein Fachbachelor und dann pädagogischen Master. Das ist nicht gemeint. Sondern mit Konsekution ist hier eine andere Abfolge gemeint. Das Konsekutionskonzept ist eigentlich eine Radikalisierung der Differenzidee. Differenzidee heißt ja, es ist eine Sache zu reflektieren, nachzudenken, was theoretisch zu wissen, und es ist eine andere Sache, das praktisch zu können. Und Konsekution wird jetzt heißen, lass uns doch diese Unterscheidung ernst nehmen und zur Grundlage einer klaren Phasierung von Lehrerbildung machen. Also lass uns eine erste Phase machen, ein Studium, das den Namen verdient, ohne Praxisbezüge, wo es tatsächlich um die Kultivierung des Denkens geht, in bewusster Distanz zur Praxis. Lass uns dann eine zweite Phase machen, wo es um Eintauchen in diese Praxis geht, ohne reflexive Zumutungen. und lass uns dann hoffentlich eine dritte Phase machen, die Fortbildung, wo die quasi Neugierde, die Wissenschaftszugewandtheit, die Reflexionsfähigkeit, die in der ersten Phase grundgelegt worden ist, mit den Praxiserfahrungen zusammengehen. Sogenannte strukturtheoretische Funktionalisierungsansätze, Ansätze, die über die sogenannte Wissensverwendungsforschung informiert sind, würden genau dieses Konzept vertreten. Sie kennen sicherlich den Namen Werner Helsper und vielleicht mit ihm auch die Wendung von der sogenannten doppelten Professionalisierung. Das wäre genau diese Idee. Das waren jetzt die 12 Denkfiguren. Ich komme zur allerletzten Folie. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen, worüber ich mich wirklich freuen würde und worauf ich neugierig wäre. Ganz kurz noch eine letzte Folie zur Frage, welche Denkfigur ist die richtige? Das fragt man sich dann irgendwann, wenn man über diesen Figuren sitzt, sagt jetzt, okay, das kann man jetzt nicht so nebeneinander stehen lassen, also wer hat denn jetzt recht und so. Und jetzt kann man sagen, es ist billig, wenn man sagt, ja, alle haben irgendwie recht. Aber ich glaube tatsächlich, in gewisser Weise steckt in jeder dieser Figuren ein Wahrheitsmoment. Also die Figuren gibt es deshalb, weil alle eine ganz bestimmte Facette durchaus richtig sehen. Und ich glaube, dass die Frage, welche Figur stimmt, die falsche Frage ist. Die Frage, die mich eher beschäftigt und die uns vielleicht beschäftigen sollte, ist, wie kann man die Wahrheitsmomente dieser 12 Figuren in dem Konzept von Lehrkräfteprofessionalisierung orchestrieren. Also, stellen Sie sich einfach vor, Sie sind die Dirigenten dieses Orchesters. Sie haben hier jetzt die Aufgabe, ein Professionalisierungskonzept zu entwickeln in der Lehrveranstaltung. Und jetzt haben Sie diese Figuren als Instrumente. Und Sie sagen jetzt, das ist ein Orchester, das soll ordentlich zusammenspielen. Also verstehen Sie die Figuren eher so als Bauklötze, Wahrheitsmomente. Ne? Und da würde ich sagen, naja, wir können, glaube ich, Einigkeit darüber erzielen, dass natürlich wir eine ganze Menge über guten Unterricht wissen. Es gibt Jahrzehnte produktiver bildungswissenschaftlicher Forschung und wir werden sicher nicht darauf verzichten, dieses Wissen den Studierenden auch zu vermitteln. Also Wissensvermittlung bleibt eine Aufgabe von Lehrkräfteprofessionalisierung. Klar ist aber auch, wir müssen gucken, dass dieses Wissen nicht träge bleibt. Wir müssen uns überlegen, wie gelingt es im Professionalisierungsprozess, dass dieses Wissen auch mobilisiert wird, dass es nicht nur bei Klausuren, bei Prüfungen abgeladen wird, sondern auch tatsächlich Teil der Lehrkräftepersönlichkeit wird, im Klassenzimmer auch verausgabt wird. Klar ist, die Studierenden kommen nicht als unbeschriebene Blätter zu uns. Die verfügen über einen ganz reichhaltigen Fundus von subjektiven Theorien. Wie gelingt es uns, diese Vorerfahrungen zu berücksichtigen? Und die Vorerfahrungen sind ganz was Schillerndes, denn in den Vorerfahrungen ist ja auch viel Wertes drin. Subjektive Theorien sind ja nicht deshalb falsch, weil sie subjektiv sind. Da gibt es ja unter Umständen einen reichhaltigen Schatz von bewahrenswertem Wissen. Da gibt es aber natürlich auch viel implizite Blindheit drin. Übrigens, implizites Wissen ist ja manchmal auch implizite Blindheit, implizites Vorurteil. Ne? Das ist ja nicht nur was Positives. Ja? Also ein Wissen, das ich noch nicht versprachlicht habe, das kann ja auch aus einer ganzen Reihe von Engführungen, ne? und Fehlannahmen bestehen. Also Vorerfahrungen berücksichtigen. Ich glaube, man kann auch Einigkeit darüber erzielen, dass wir Lehrerinnen und Lehrerbildner, und das wäre die Eingabe der Paradoxierungsfigur, ich sage jetzt mal, hybrider machen müssen. Wir müssen gucken, wie schaffen wir es, dass Menschen, die an Universitäten lehren oder an pädagogischen Hochschulen, selbst auch glaubwürdig in der Hochschuldidaktik vorleben, was sie theoretisch wissen. Wir müssen ein bisschen Hochschuldidaktik auch zum Gegenstand der gemeinsamen Auseinandersetzung machen. Lehrende sollten mit Studierenden auch nicht nur über Didaktik reden, nach dem Motto Didaktik, das ist das, was draußen passiert, sondern auch in den Metadiskurs eintreten und sagen, hört mal, wir machen jetzt gerade Didaktik, ihr lernt jetzt gerade, ich lehre gerade. Wie beziehen wir uns aufeinander? Und umgekehrt, wir müssen gucken, dass Mentorinnen und Mentoren hybrider werden, dass sie sich nicht nur als sogenannte Praktikerinnen und Praktiker verstehen, sondern dass die auch da tun können, wie hängt denn das, was sie tun und wie sie es tun, mit Theorie zusammen. Wir können, glaube ich, auch Einigkeit darüber erzielen, dass wir Lehrerpersönlichkeit, Lehrkräftepersönlichkeit in der Lehrerbindung berücksichtigen müssen. Was heißt das für die Eingangsauslese? Was heißt das für die Rekrutierung? Wie gestalten wir lehrerbildende Institutionen so, dass die Richtigen sich angezogen fühlen und die Falschen nicht? Wie gestalten wir den Beruf so, dass er für die Richtigen attraktiv ist und für die vielleicht nicht so geeigneten weniger attraktiv ist? Und was bedeutet es in der Lehrkräftebildung selbst, wenn wir die Leute mal bei uns haben, näher an die Person heranzukommen? Übrigens auch näher an etwas heranzukommen, das, glaube ich, auch in der Bedeutung immer noch unterschätzt wird in der Lehrkräftebildung, und das sind die Emotionen. Also wenn Sie sich kompetenztheoretischen Ansatz zum Beispiel angucken, dann habe ich immer den Eindruck, die Emotionen laufen da ein bisschen verschämt mit, aber so wirklich an dem, was Menschen bewegt, die in so People-Processing-Professions tätig sind, das sind ja Berufe, wo ganz starke Gefühle mit im Spiel sind, die haben wir dann auch im Boot, wenn wir über Persönlichkeit nachdenken. Und dann natürlich, wenn Sie sich diese Figuren angucken, es geht darum, Erfahrung irgendwie zu didaktisieren. Also es geht nicht einfach darum, Erfahrungsbezüge in ein Studium einzuladen. Das ist ja eine absurde Idee. Erfahrung machen wir nach dem Studium sowieso. Die muss ich ja nicht ins Studium reinholen. Ne? Erfahrung kann ich eh nicht verhindern. Sondern wenn ich Erfahrungsbezüge in das Studium hineinhole, dann ist die Gretchenfrage ja die, was heißt es, diese Erfahrung zu didaktisieren? Was sollen Menschen denn mit dieser Erfahrung eigentlich machen? Und da würde ich mir wünschen, dass wir noch intelligentere Ideen haben als sowas wie ein Praxissemester und forschendes Lernen. Ein Praxissemester ist in Wahrheit politisch verordnet worden, und die Unis haben auf den Unfug, anders kann man es ja nicht nennen, reagiert, indem sie gesagt haben, damit das noch irgendwie verantwortbar bleibt, docken wir halt forschendes Lernen an. Und da gibt es halt jetzt eine unglaubliche Vielfalt von Ideen, manche sind ganz verloren und
das mal jemand sagt.
Aber insgesamt ist das nicht das, was man sich wünscht unter einer rational zweckmäßig gestalteten Lehrkräftebildung. Und ja, dann schließlich Lehrerbildung forcieren. Also, dass die einzelnen Phasen von Lehrkräftebildung eine unterschiedliche Funktion haben, dass man damit ganz andere didaktischen Konzepten arbeiten muss, ist irgendwie auch klar. Es gibt eine erste, es gibt eine zweite, es gibt eine dritte Phase. Und da muss man auch mal genau gucken, was ist jeweils die Reichweite jeder Phase, was ist die Funktion jeder Phase und was heißt es, die entsprechend eben didaktisch vernünftig anzusteuern. Aber das werden Sie glücklicherweise ja alles jetzt lösen im Rahmen der Aufgabe in dieser Veranstaltung. Darum bin ich auch so froh, dass wir endlich eine Problemlösung haben, wegen durch dich und viele kluge Menschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
So ein bisschen dabei gedacht, während ich so diese zwei Formen gesehen habe zwischen Integration und Differenz, dass vielleicht auch gerade so dieser Differenzansatz irgendwo einen gewissen Charme hat, weil er halt die persönliche, so eine individuelle Ebene anspricht. Weil es geht mehr um die Persönlichkeit, die Erfahrung, was macht das Individuum aus, während die Integration halt mehr so das auf Forschungswissensebene quasi aus meiner Sicht jetzt dargestellt hat. Was konnten wir aus Unterricht bisher herauskristallisieren, welche Methoden haben sich irgendwie etabliert, wie könnte man das weiter formalisieren? Könnte man, oder kennen Sie dazu auch irgendwie Forschung, die das nochmal ein bisschen an Studierenden sozusagen orientiert, ob die vielleicht eher sozusagen eine Differenzorientierung oder eine Integrationsorientierung haben und sich daher auch eher in ihrem Wunsch nach Praxis zum Beispiel mehr differenzorientiert handelt oder eher sozusagen diejenigen, die auch den Wert von Theorie halt stark betonen, diese Integrationsorientierung vielleicht verstärken. Oder, also zweiter Teil der Frage, macht es vielleicht auch in einem internationalen Vergleich viel Sinn, das zu betrachten. Also wenn wir jetzt von Gesellschaften ausgehen, die eher kollektiv orientiert sind, dass man da vielleicht zum Beispiel auch andere Orientierungen als natürlich jetzt hier kennen würde.
Wow, also die letzte Frage finde ich extrem anspruchsvoll und interessant. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das finde ich aber jetzt echt touching irgendwie. Also das finde ich wirklich interessant, das nehme ich mit in die Bahnfahrt heute. Also dann nur mal vielen Dank für die wirklich, finde ich, spannende Frage. Ich würde, also Sie haben ja jetzt einen Punkt gesetzt irgendwie, den ich kurz kommentieren möchte und dann haben Sie eine Frage gestellt. Also der Punkt, den Sie machen, ist, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sagen, das sind eher so quasi in dem Sinn kollektivistische Modelle, als es da so eine Normvorstellung von gutem Unterricht gibt, die quasi theoretisch kodifiziert ist. Und am Ende von gelingender Lehrerbildung sind dann alle gleich, die wissen alle das Gleiche und Richtige. Also Sie haben es jetzt nicht so derb ausgedrückt, ich paraphrasiere jetzt, um nochmal sicherzustellen, ich weiß nicht klar. Und dann sagen Sie, okay, das sind eher so individualisierte Lernpfade. Ne? Also Persönlichkeit ist sowieso, jeder ist individuell und Erfahrung ist ja auch irgendwie was, was halt jemand hochpersonalisiert irgendwie durchläuft. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger, eine wichtige Beobachtung, die ich im Vortrag gar nicht so explizit gemacht habe. Und ich möchte Sie gerne nochmal unterstreichen, was Sie da sagen. Es gibt ja manchmal so die Frage, was unterscheidet denn das Induktionskonzept von dem Reflexionskonzept? Na, bei Induktion habe ich ja erzählt, ne? Also jemand hat Vorerfahrungen, subjektive Theorien und dann gibt es lehrerbildungsdidaktische Konzepte, die helfen, denen jetzt das aufzuarbeiten, zu reflektieren, ne? Im Abgleich mit objektiven Theorien. Und bei Reflexion macht man ja scheinbar genau das Gleiche. Und der Unterschied ist aber genau der Punkt, den Sie machen. Wenn jemand vom Induktionskonzept her kommt, ist ihm die überragende Bedeutung von Erfahrung schon bewusst. Aber sein Ziel ist trotzdem, am Ende des Induktionsprozesses wissen alle das Richtige und das Richtige ist das, was die Bildungsforscher sagen. In einem Reflexionskonzept, so wie ich es verstehe, ist das anders. Da würde man sagen, was am Ende des Reflexionsprozesses rauskommt, das ist ganz was Persönliches. Das ist dein persönlicher Reflexionsweg und das kann und will ich auch nicht kontrollieren. Ich bin quasi so eine Art Hebamme, also ich bin Geburtshelfer für das, was du aber produzierst. Ne? Also insofern würde ich einfach nochmal unterstreichen, die Beobachtung, die Sie machen, ganz richtig. Links haben wir eher so quasi kollektivistische Konzepte und die Individualisierung, die wartet dann rechts. Ihre Frage war aber sozusagen, haben wir Daten zur Frage, wie sehen Studis das? Ne? Und wie sind die Denkfiguren bei den Studierenden repräsentiert? Und da legen Sie Ihren Finger jetzt in eine offene Wunde, weil wir seit langem versuchen, diese Denkfiguren zu operationalisieren. Also wir hatten ursprünglich die Idee, Skalen zu entwickeln für diese Figuren und haben die auch schon ausprobiert und da kommen die Ergebnisse raus, die wir ohnehin erwartet haben. Also Erfahrung ist eine stark repräsentierte Denkfigur und Reflexion, bei manchen Studierenden auch Technologie, aber die Skalen funktionieren hinten und vorne nicht. Also wir kriegen keine vernünftigen Reliabilitäten zusammen, es ist wahnsinnig schwierig, das zu operationalisieren, auch deshalb, weil sozusagen also du musst ja, wenn du Items zu den Denkfiguren konstruierst, musst du quasi Beliefs erfinden. Ne? Also Beliefs, die jemand vertreten würde, der einer bestimmten Denkfigur anhängt. Und da merkt man dann, dass die Figuren nicht überschneidungsfrei sind. Du bräuchtest eigentlich Items für mehrere Beliefs. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Und wir haben jetzt schon irgendwie wieder ganz andere Überlegungen, wie wir das vielleicht forschungsmethodisch hinkriegen, dass wir nämlich sozusagen, dass wir eine Erstvalidierung machen über Menschen, von denen wir wissen, dass sie eine bestimmte Denkfigur vertreten. Also in dem Buch kommen ja bei den Denkfiguren Autoren vor, die diese Denkfiguren wesentlich mitgeprägt haben. Also wo irgendwie klar ist, der vertritt die Denkfigur, der hat sie womöglich sogar erfunden. Und dass wir quasi mit den Leuten nochmal Interviews machen und versuchen zu sagen, also die Beliefs, die der hat, die sind jedenfalls valide Operationalisierungen der Denkfigur. Also das ist wirklich tricky, das irgendwie empirisch hinzukriegen. Am besten wäre es eigentlich, wenn du lauter Probandinnen und Probanden hättest, die das ganze Buch lesen und du dir dann fragst, welche Denkfigur bist du überzeugt?
Wir können ja mal auswerten, was jetzt bei den Konzepten rauskommt, wenn dann die Denkfiguren aufgerufen werden.
Ja, Inhaltsanalyse macht ihr, ne?
Ja, genau. Das wäre ja ein möglicher Zugang. Ja, weitere Fragen? Ich bin ganz sicher, da gibt es noch welche. Traut euch, trauen Sie sich. Ist jetzt eine gute Gelegenheit.
Diese Denkfiguren sind die Ausbildungskomponenten sozusagen, gell? Sie haben ja gefragt, wo sehe ich mich?
Ja.
Und hängt das nicht damit zusammen, wo beim Einzelnen oder im System die Schwächen oder die Stärken liegen und dementsprechend wird dann verortet, der Schwerpunkt gelegt?
Ich würde nicht sagen, dass die Denkfiguren Ausbildungskomponenten sind, sondern wenn Sie sich nochmal zurückerinnern an diese Folie. Dann würde ich sagen, die Denkfiguren sind ganz spezifische Kombinationen von Antworten auf diese vier Fragen. Also jemand, der über Theorie-Praxis-Verhältnis, Wissen-Können-Verhältnis nachdenkt, hat implizit oder explizit Antworten auf diese vier Fragen. Und hinter den Denkfiguren stecken unterschiedliche Vorstellungen davon, was ist Wissen, unterschiedliche Vorstellungen davon, wie muss man sich professionelle Handlungsregulation vorstellen, unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Könnerschaft entsteht und unterschiedliche Vorstellungen davon, wo soll wann was gelernt werden. Machen wir kurz ein Beispiel, Technologie als die erste Denkfigur, die wir besprochen haben. Da steckt erstens ein bestimmtes Wissensbild dahinter, nämlich ein technologisches Wissensbild. Da steckt eine bestimmte Forschungskonzeption dahinter, nämlich sozialwissenschaftliche Forschung nach dem Vorbild der Naturwissenschaften zu betreiben, ne? Also nicht geisteswissenschaftlich zu forschen, nicht hermeneutisch oder sowas, sondern wirklich kausalanalytisch zu forschen. Da steckt ein hochrationalistisches Handlungsbild dahinter. Ne? Der Profi ist tatsächlich jemand, der sozusagen detached ist, der also, aus der Situation heraustritt, rational, analytisch, distanziert, reflektiert, nachdenkt, ne? Pläne schmiedet, ja, so ein, wie es die Handlungsregulationstheorie vertreten würde, ne? So ein Handlungsbild steckt dahinter. Da steckt das Bild dahinter, dass Wissensaneignung ganz zentral ist. Ja. Klaus Beck, ne, hat mal, der ein Vertreter dieses Konzepts ist, hat mal vor vielen Jahren eine Publikation verfasst, wo er gesagt hat, das Erziehen von Kindern ist so verantwortungsvoll wie das Steuern von einem Atomkraftwerk. Und so wie niemand ein Atomkraftwerk steuern darf, der nichts weiß, ne, über Atomphysik, so darf auch niemand Kinder erziehen, der nichts weiß über Bildung. Ne, also Wissensaneignung ist ganz zentral. Und da steckt dann auch eine Vorstellung dahinter, wie wir Lehrerbildung forcieren. Die Leute würden sagen, wir brauchen zuvor ein hochprofessionelles Studium, wo Leute wirklich erfahrungswissenschaftlich fundierte Theorien aneignen, bevor die überhaupt allererste Handlungsversuche im System machen. Und das könnten wir jetzt für alle 12 Figuren durchdeklinieren. Also ich bleibe dabei, es sind nicht Ausbildungskomponenten, es sind unterschiedliche Draufsichten auf das Theorie-Praxis-Verhältnis, die sich ergeben aus unterschiedlichen Antworten auf die vier Fragen. Und man kann dann, und insofern habe ich Sie vielleicht ein bisschen unangemessen auch beeinflusst durch die letzte Folie, man kann dann aber versuchen, so einen Aussöhnungsversuch zu machen und zu sagen, ja, vielleicht sind es nicht einfach nur 12 unterschiedliche Draufsichten, vielleicht steckt dahinter auch jeweils ein Desiderat für die Gestaltung von Lehrkräftebildung. Und dann käme man so in Richtung von Zutaten. Bitte.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für den Vortrag. Es sind ganz viele Lampen, haben angefangen zu flackern an unterschiedlichen Stellen. Aber genau, vielleicht auf diesen Aussöhnungsversuch zu sprechen zu kommen, habe ich mich gefragt, wenn man, was eben in der letzten Folie versucht wird, so die einzelnen Punkte herauszugreifen, die man vielleicht doch irgendwie rausziehen und kombinieren könnte. Wo würden Sie denn die größten Herausforderungen sehen an diesem Aussöhnungsversuch? Also bei manchen Punkten, die man da sah, habe ich gute Verknüpfungen festgestellt, wo man die Sachen miteinander kombinieren kann. Aber bei manchen Dingen habe ich auch erstmal einen inneren Widerstand gesehen und dachte, okay, wenn man das miteinander berücksichtigen will, dann crasht es irgendwann. Und genau, da würde mich der eigene kritische Blick von Ihnen darauf interessieren, wo Sie da vielleicht die größten Herausforderungen sehen würden.
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich sehe ganz viele Herausforderungen. Die zentrale Herausforderung, glaube ich, scheint mir die zu sein, dass wir nicht bereit sind, die zeitlichen und finanziellen Ressourcen in die Lehrkräftebildung zu stecken, die so ein Aussehensversuch eigentlich fordern würde. Wir würden rein zeitlich schon auf so lange Ausbildungsstrecken kommen, wenn wir das ordentlich machen, dass man sich fragen muss, ist das gesellschaftlich überhaupt noch vertretbar, für den Beruf so lange hinein auszubilden. Also das ist, glaube ich, so eine ganz zentrale pragmatische Herausforderung. Aber wenn ich jetzt so drüber schaue, nochmal über diese Folie, was wären aus meiner Sicht die wichtigsten Herausforderungen? Also das erste ist, ich glaube tatsächlich, dass wir hochschuldidaktisch nicht gut genug sind. Also ich nehme an vielen Standorten, einige kenne ich doch oder kenne viele Kolleginnen und Kollegen auch und weiß ein bisschen, wie die arbeiten. Es gibt tolle Insellösungen, ja. Aber flächig glaube ich, dass die Didaktik der Lehrkräftebildung bei Weitem nicht dort ist, wo sie hin muss. Also wir wenden, das traue ich mir so ungeschützt auch bei laufender Kamera zu sagen, wir wenden vielfach das didaktisch nicht an, was wir über wirkungsvolle Lehre wissen. Also wo gibt es denn wirklich gute Trainings? Wo gibt es denn wirklich eine ganz gezielte Schulung der Urteilskraft? Nämlich auch mit der Immersion, die erforderlich wäre. Das tut es ja nicht zu sagen, da haben wir ein schönes Fallstudienseminar. Ne? Mit 3 Credits, inmitten von 300 Credits oder so. Ne? Also ich glaube, dass wir großen Nachholbedarf haben in der Didaktik der Lehrkräftebildung. Ich sehe eine zweite zentrale Herausforderung tatsächlich in der Qualifizierung des lehrerbildenden Personals. Da habe ich dort, also das sehe ich bei den Mentoren, bei den Mentorinnen, das sehe ich aber auch bei den Leuten an der Uni. Ich sehe eine Herausforderung im Bereich der persönlichkeitsbildenden Formate, weil das natürlich wahnsinnig teuer ist. Also wir machen in Linz zum Beispiel, wir haben eine Veranstaltung konzipiert vor 3 Jahren, die heißt Kommunikation und Selbstregulation. Aber das ist ein Format, da haben wir 12 Leute drin und mehr geht auch nicht, weil du da ganz nah an die Person rankommst. Da hast du 2 Probleme. Das erste ist, du brauchst ein Rektorat, das dir das finanziert, weil du brauchst halt dann, wenn du viele Studis hast, 10 Parallelveranstaltungen. Die kosten 10-mal so viel wie eine Veranstaltung wie hier mit 180 Leuten oder so. Und das zweite ist, das muss auch mal jemand anbieten können. Also das kann man auch nicht jeden machen lassen. Also das ist die nächste große Herausforderung. Hier sehe ich das Problem der COPs und des Modelllernens. Also wir haben ja an den Schulen, also jedenfalls an den Schulen, mit denen ich zusammenarbeite, häufig keine Impact- und Communities of Practice, die diesen Namen verdienen. Wir haben zu wenige Mentorinnen und Mentoren, die wirklich gute Rollenvorbilder sind. Es ist auch ganz schwierig, die Besten im Feld zu kriegen als Mentorinnen und Mentoren. Also es hängt an ganz, ganz vielen, an ganz, ganz vielen Stellen, finde ich. Und da sehe ich auch noch eine Herausforderung, wenn Sie an die 12. Denkfigur denken, also an diese Idee der doppelten Professionalisierung von Helsper. Da, glaube ich, haben wir im Moment die Herausforderung, dass der Zeitgeist halt uns nicht in die Karten spielt. Also das ist halt nicht trendy jetzt zu sagen, lasst uns eine erste Phase machen, die aber sowas von theoretisch ist. Also das wäre ja das Herzstück des Konstitutionsgedankens, zu sagen, hört mal, die Leute sind als Schülerinnen und Schüler so tief eingetaucht in dieses System. Jetzt haben die in ihrem ganzen Leben gerade mal 4 oder 5 Jahre, wo die mal zurücktreten können und mal zu gucken, was ist denn da überhaupt los, wie geht denn das überhaupt, wie kann man das denn theoretisch betrachten und wie ginge das auch vielleicht ganz anders. Und lasst uns doch diese 3 bis 5 wertvollen oder 6 wertvollen Jahre nicht damit vergeuden, dass sie dann wieder ein Praxissemester haben, das ist auch völlig bescheuert. Und das ist aber nicht sehr trendy jetzt, das zu sagen. Aber so müssen mit dem Selbstbewusstsein eigentlich müssten, finde ich, jedenfalls die Universitäten wieder auftreten. Und zwar nicht in Geringschätzung vor dem sogenannten impliziten Wissen und dem, was man in der Praxis lernt, ganz im Gegenteil, in den Respekt davor. Zu sagen, hört mal, da gibt es 2 Formen von Weltbegegnung, die angehende Lehrkräfte jeweils für sich durchleben können müssen. Die eine Form der Weltbegegnung ist wirklich tief eintauchen in Praxis, wirklich was tun. nicht Praxis vermeiden, nicht das Risiko von Praxisbegegnung vermeiden, sich nicht flüchten in Abstraktionen. Und, ja. Es gibt ja Leute, die würden Unterricht am liebsten nur planen und nie halten, ne, vor lauter Angst vor der Ungewissheit drauf. Also die sollen schon eintauchen in Praxis. Aber sie sollen eben zu einem anderen Zeitpunkt auch tief eintauchen in Bücher, in Theorien, in Nachdenken, in Distanz zur Praxis. Und den, also auf die Bedeutung dieses Unterschieds mutig hinzuweisen, das trauen sich die Universitäten ganz offensichtlich nicht mehr. Und es kommt ja noch was dazu, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber steckt ja in der Konsekutionsfigur auch drinnen. Jemand, der sich professionell mit Bildungsfragen befasst, der soll ja irgendwann in seinem Leben für 5 Jahre mal selbst Bildung in Hochform durchlaufen haben. Und Bildung in Hochform zu durchlaufen, ist doch um Gottes Willen nicht Teilnahme an einem Praxissemester. Herrgott nochmal, da brauche ich doch Bücher, ja, da brauche ich doch die Anstrengung des Begriffs. Und das selber mal zu durchleben, nämlich auch als was Lustvolles zu durchleben, ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich später junge Leute einführen kann in die Welt des Denkens, der Begriffe und der Bücher. Und das ist halt nicht sexy. Also das ist eine Position, die politisch ja kaum noch jemand artikuliert.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch von meiner Seite für den spannenden Vortrag. Ich habe eine verhältnismäßig konkrete Frage, vielleicht fundierend auch. Können Sie vielleicht ein, zwei AutorInnen zu dem Punkt der Interferenz noch nennen, wo man vielleicht was nachlesen könnte? Danke.
Ja, wenn Sie das wirklich berührt hat, dann würde ich Ihnen als Erstlektüre Viktor Frankl empfehlen. Bei Frankl gibt es die Idee, dass sozusagen, also das wird Ihnen jetzt hoffentlich nicht zu weit hergeholt erscheinen, aber also als Entrée quasi in diese Denkfigur finde ich Frankl interessant, weil Frankl sagt, der Mensch kommt zu sich nicht, indem er sich quasi auf sich selber bezieht, sondern auf etwas außerhalb von ihm selbst bezieht. Da geht es dann, glaube ich, ganz tief so in Richtung Interferenz. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn man jetzt bei der klinischen Psychologie oder bei der Psychoanalyse weitermacht, natürlich Fritz Riemann. Da gibt es dieses schöne Buch Grundformen der Angst. Und da gibt es den zwanghaften Persönlichkeitstypus im Unterschied zum sogenannten hysterischen. Und der Zwanghafte ist einer, der sozusagen sich ständig auf sich selbst bezieht, aus Angst vor der Zuwendung zur Welt. Das wäre auch nochmal ein Intensivkurs in Interferenz. Bei Riemann gibt es die schöne Stelle, der Riemann war ja selber ein Kliniker und in dem Buch unterlegt er seine Modellwelt ganz stark durch Fallbeschreibungen. Und bei dem zwanghaften Persönlichkeitstypus, da gibt es eine Stelle, wo Riemann schreibt, also wenn der Zwanghafte in den Himmel kommt, und nach seinem Tod, und da gibt es dann zwei Türen, und über der einen steht Tor zum Himmelreich, und über der anderen Tür steht Tor zu Vorträgen über das Himmelreich, geht er durch die zweite Tür. die dritte Empfehlung ist, wenn Sie ein bisschen was Profaneres lesen möchten aus der Psychologie, dann recherchieren Sie mal unter dem Begriff Choking Under Pressure, also Choking jetzt nicht von der Witz-Joke, sondern C-H-O-K-E, Choking Under Pressure. Das ist das Phänomen von Leistungseinbrüchen unter Druck. Also zum Beispiel Golfspieler, die gut Golf spielen können, dann kommen die ins Turnierspiel und brechen plötzlich ein. Und da gibt es immer wieder eben die Vermutung, dass diese Einbrüche damit zu tun haben, vereinfacht ausgedrückt, dass die Leute unter Druck versuchen, es besonders gut zu machen. Und dann versuchen die sich zu erinnern, wie ging denn der Golfschlag, was haben die mir da genau erklärt. Und je mehr die darüber nachdenken, desto größer werden die Performanceeinbrüche. Die vierte Empfehlung ist natürlich Effekt versus Ausführungsfokus. Und irgendwas ist mir gerade noch eingefallen und schon wieder entfallen. Was war das nochmal? Ja, ich habe es vergessen. Okay. Joking
Danke.
Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar bin ich Tutorin für dieses Modul. Und eine Frage, die sich mir selber beim Durchlaufen gestellt hat und auch die Studierenden immer wieder stellen, ist, wofür wir das Modul überhaupt machen. Und Sie haben ja eingangs gesagt, dass Sie sich auch damit auseinandergesetzt haben, was so die Prüfungsleistung ist. Und da würde mich interessieren, wo Sie denn quasi dieses Modul auf so einer Metaebene einordnen würden. Welcher Denkfigur entspricht denn quasi das Ziel dieses Moduls?
Oh wow. Ja, das ist, also jetzt muss ich echt in situ, muss ich denken, ja, also wirklich denken, ja. Das ist eine, finde ich, wahnsinnig spannende, anspruchsvolle Frage, die Sie stellen. Das ist deshalb so schwierig, weil ja, also was Sie ja jetzt tun, ist eigentlich, Sie reflektieren einerseits auf Ihren eigenen Lernprozess, Sie reflektieren auf die Institution, in der Sie hier eigentlich tätig sind und über Sie hinaus. Und die Tangente ist ja dann nochmal, dass die Art und Weise, in der Sie über Ihr eigenes Lernen denken, eine Auswirkung hat darauf, wie Sie über das Lernen von Schülerinnen und Schülern denken und über Lernen überhaupt. Und das, finde ich, macht Ihre Frage extrem anspruchsvoll. Birgit, wie ist das von dir? Was würdest du denn sagen?
Also Urteilskraft ist auf jeden Fall was mit drin, weil das, ein Ziel ja ist tatsächlich auch das Wissen, was sich angeeignet wird, jetzt über die Ausbildungsmodelle, über Strukturprobleme irgendwie anzuwenden, ja, um dann mal eine Idee zu entwickeln, wie kann man das kombinieren. Also Urteilskraft steckt für mich auf jeden Fall drin. Und dann auch sowas wie, also Reflexion auf die eigene Ausbildung noch mit. Und ja, ich glaube, ja,
also
vielleicht eine Parallelisierung würde ich nicht sagen, nee, das passt nicht. Fundierung mit, vor allen Dingen, also Anwendung von Wissen. Also das, was erworben wird im Studium, dann tatsächlich auch mal zu nutzen, um konzeptionell zu arbeiten, weil das ist ja ein großes Problem. Dass man sich irgendwas aneignet und dann aber das nicht, also nicht dazu kommt, das mal irgendwie ein Konzept umzusetzen. Und das ist ja eine Herausforderung.
Ja. Ich wollte nur ergänzen, dass es ja auch ganz viel mit Induktion zu tun hat, weil wir ja auch ganz explizit Vorerfahrungen berücksichtigen wollen, gar nicht unbedingt aus der Praxis, sondern aus dem Studium, aus dem, was Sie bisher im Studium erlebt haben, wie Sie Ihr eigenes Studium wahrnehmen und versuchen wollen, diese Vorerfahrungen über die Urteilskraft produktiv zu machen.
Ist vielleicht noch stärker sogar Induktion die Reflexion. Danke. Ja. Ja. Okay, beantwortet es. Wir sind ja im Uni-Kontext, ne? und ein Ziel ist ja wirklich auch nochmal aus so einer distanzierten Perspektive auf das Ganze zu schauen. Ja, ich würde gerne eine Frage noch anschließen, wenn jetzt hier im Publikum keine Frage mehr ist. Und zwar jetzt auch für das Modul, für die Studierenden. Wir haben ja vier Konzepte, ich habe dir ja die Folien geschickt, wir haben ja vier unterschiedliche Konzepte durchgenommen, einfach mit dem Persönlichkeitsansatz, der ist gut zuzuordnen, deswegen vielleicht auch die Idee, dass das Ausbildungsmodule sind, aber der Persönlichkeitsansatz ist ein bisschen breiter und dann haben wir den kompetenzorientierten Ansatz durchgenommen, wir haben den strukturtheoretischen Ansatz, also die Konzepte, die ja auch schon ein bisschen auf einer Metaebene liegen und alle auch diese Denkfiguren in gewisser Weise mit beinhalten. Und dann haben wir uns noch den biografisch-theoretischen Ansatz angeschaut. Und da würde ich dich jetzt, da wollte ich dich einfach mal fragen, ob du da die Denkfiguren in irgendeiner Weise suchen könntest, die diese Ansätze.
Ja, das ist auch nicht ganz einfach. Also Persönlichkeit ist vergleichsweise naheliegend. Aber dann wird schon strukturtheoretisch, finde ich, auch noch gut zuordnenbar.
Obwohl das häufig missverstanden wird. Also der Helfer wird dann häufig genommen, um Praxis zu begründen. Also wenn der Helfer nicht richtig verstanden ist.
Ne? Ja, also Helfer ist sicher nicht hier. Ne? Das ist sicher nicht der Fall, ne? Sondern das ist hier zu verorten. Beim kompetenztheoretischen und beim biografischen Ansatz finde ich es vielschichtiger. Also beim kompetenztheoretischen Ansatz haben wir natürlich sowas drin wie Momente von Technologie und Brille, weil der Kompetenzbegriff, so wie er dort verwendet wird, sehr, sehr nah am Wissensbegriff ist. Was ich übrigens für ein Problem halte. Also ich habe das auch versucht, mir mehrfach deutlich zu machen, dass
dass, wenn man den Kompetenzbegriff so nah an Wissen rückt, Theorie-Praxis-Brüche eher ausgeglättet werden, begrifflich nämlich ausgeglättet werden, ohne dass man empirisch genauer hinguckt. Insofern würde ich schon sagen, der kompetenztheoretische Ansatz ist ein Fundierungsansatz. Und die Frage wird eher sein, glaube ich, wie er sich weiterentwickelt, weil ich hatte dir ja schon gesagt, es gibt jetzt so eine Annäherung zwischen den kompetenztheoretisch und den expertisetheoretisch Forschenden. Und da bin ich jetzt nochmal gespannt, weil die expertisetheoretisch Forschenden, die würde ich eher hier sehen. Und insofern sie sich am Konzept Deliberate Practice orientieren, hier. Und da wäre jetzt nochmal spannend, was passiert mit dem kompetenztheoretischen Ansatz, wenn man das irgendwie dann zusammenbringt.
Ich habe die beiden aufeinander bezogen, jetzt auch in der Vorlesung, das geht jetzt auch nochmal an die Studierenden zur Wahrheit. Ich habe die aufeinander bezogen und das Wissen wird dann quasi wieder als Grundlage genommen für die kompetenztheoretischen Modelle. Also so habe ich den zumindest, oder lässt sich das aus deiner Perspektive nicht so einfach?
Nein, so da würde ich ja, das würden, die lesen sich ja nicht wie Teile des Gehirns von Experten, die lesen sich ja wie Teile von Studienplänen. Also jetzt zu sagen, der Experte hat ein Fachwissen und der hat ein PCK und der hat ein allgemeinpädagogisches Wissen, das ist ja eine Zuschreibung, die ein typischer Unimensch macht. Denn das sind Etiketten in Studienplänen und das sind Lernbereiche in Studienplänen. Im Kopf des Experten finden Sie diese Trennung so vermutlich gar nicht mehr. Ne? Und man könnte länger darüber diskutieren, zum Beispiel, ob das fachdidaktische Können von den Experten wirklich angemessen als Wissen beschrieben ist. Ne? Mhm. Also gibt es denn da wirklich so etwas wie ein fachdidaktisches Wissen, das man anwendet? Ist das nicht ein Können, wo einfach Kreativität, kognitive Leistungsfähigkeit, sowie das Inhaltswissen, tiefverstandenes Fachwissen, pädagogisch-psychologisches Wissen situativ zusammenfinden. Also insofern.
Ja, aber die Wissensmodelle wurden ja generiert aus, also jetzt den schulenden Ansatz, die Wissensmodelle oder die Wissenskomponenten wurden ja quasi von Experten quasi extrahiert. Also indem man die Experten betrachtet hat und hat geguckt, in welche Wissensbereiche lassen sich da herausarbeiten oder ist das zu kurz gedacht?
Nein, ich glaube, dass Schulman notorisch fehlrezipiert wird.
Ah, ja.
Also der 86er Aufsatz, diese Presidential Address von Schulman, die hat ja zwei Aufschläge gemacht. Das eine war, er hat Wissensbereiche unterschieden. Mhm. Und da hat er eben das berühmte PCK auf Grund gelegt, das seither in aller Munde ist. Und das zweite ist, aber im gleichen Vortrag hat er Wissensformen unterschieden, die heute keiner mehr diskutiert. Das eine war Propositional Knowledge, also deklaratives Wissen, und das andere war Case Knowledge,
okay.
Ne, das man schon gar nicht brauchen kann, ne, im deutschen Sprachraum, ne, weil in Richtung kasuistische Formate wollen die Kompetenztheorie gar nicht unbedingt, ne, oder nicht alle. Und das dritte war ganz was Interessantes, das war Strategic Knowledge,
okay.
Wo Knowledge ganz ein unglücklicher Begriff war. Der Schulman hatte so die Idee, was macht denn jemand, wenn er Case Knowledge oder Propositional Knowledge hat und die Hinweise aus diesem Wissen einander widersprechen. Also wenn der zum Beispiel verschiedene technologische Regeln gelernt hat, die einander widersprechen, und jetzt ist er in einer Situation, und da sind wir jetzt bei der Urteilskraft, wo er entscheiden muss, welches Wissen passt denn jetzt besser auf die Situation. Also es wäre so Gut-Feel oder Gefühl für die Situation oder eben das, was Kant Urteilskraft oder was Herbert pädagogischer Takt genannt hätte. Und das zitiert kein Mensch heute mehr. Also übrigens, das kann ich Ihnen auch sehr empfehlen. Gucken Sie, das ist ja so ein Ratschlag, den man in technikwissenschaftlichen Arbeiten an der Uni im ersten Semester sowieso lernt, aber gucken Sie immer wieder mal in die Originale. Also glauben Sie nicht alles, was da zitiert wird. Gucken Sie echt in die Referenzliteratur. Da erleben Sie manchmal echt blaue Wunder. Und Schulman ist ein super Beispiel. Die Teile, die man übernimmt, übernimmt man durchaus nicht falsch. Aber es ist ganz interessant, dass man eben nicht alle Teile übernimmt.
Ja, Dankeschön. Das waren die Hinweise. Ja, wir sind schon weit über der Zeit. Das hat noch jemand eine Frage, wie er oder sie loswerden möchte? Ja, dann. Ist das okay für dich?
Ja, ja, klar.
Und alle anderen, also wenn Sie gehen möchten, gehen Sie gerne. Also die Veranstaltung ist offiziell rum, so wollte ich nur einfach sagen.
Ja, ich hätte gerne noch eine Frage zum Fokus. Sie sprachen davon, dass der
dass wir weg vom Ausführungsfokus Richtung Effektfokus transferieren sollen. Wie stellen Sie sich die Umsetzung in der Lehre von diesem Fokuswechsel vor? Soll die Zusammenarbeit zwischen Universität und Schulen verstärkt werden oder
irgendwie? Das sowieso. Also Sie brauchen natürlich, wenn Sie einen Effektfokus in den Horizont bringen wollen, brauchen Sie ein Feld, wo man Effekte sehen kann. Das geht aber auch in Simulationen an der Uni. Ne? Also man kann sich jetzt auch vorstellen, das ist eine Simulation, ne? Wo ich jetzt über Kommilitonen unterrichte, habe ich auch einen Effekt und kann auch einen Effektfokus einnehmen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist ein anderer. Es ginge, glaube ich, ganz wesentlich darum, das klingt jetzt blöder, als es gemeint ist, ich führe es gleich noch ein bisschen aus, aber es geht zunächst mal darum, dass man den Leuten die Sorge um sich selbst nimmt. Also das Hauptproblem, wenn jemand so Ersterfahrung macht mit Unterricht, ist ja, es gibt nichts, was dem mehr egal ist, als das Lernen der Schüler. Hauptsächlich ist er um sich selbst besorgt. Ja, es geht um Schutz der eigenen Identität, es geht um solche profanen Fragen wie, was mache ich, wenn es noch nicht geläutet hat und der Stoff ist mir ausgegangen, kann das sein, dass die Schüler mich bloßstellen? Also es geht zunächst mal darum, es geht um Survival. Ja? Und wenn Survival mal überwunden ist, dann geht es häufig um Narzissmus. Also bin ich gut und lieben Sie mich und so. Und davon den Fokus wegzukriegen und zu sagen, hör mal, es geht überhaupt nicht um dich, du bist nicht die Pointe des Unterrichts, sondern das Lernen der Schüler ist die Pointe des Unterrichts. Und das nämlich nicht im moralisierenden Sinne rüberzukriegen, sondern sagen, hör mal, wenn du das verstehst, entlastet dich das wahnsinnig. Und macht eigentlich erst den Fokus, über den du lernen kannst. Das wäre die allererste Aufgabe, wenn es in Richtung Effektfokus geht. Ne? Also, und das kann man, da gibt es ganz einfache, Techniken klingt jetzt so technisch eben, aber Techniken, wie man sowas anbahnen kann. Also zum Beispiel würde ich Studierenden sagen, hör mal, wenn du in eine Klasse gehst, geh eine Minute früher rein und führ ein kurzes informelles Gespräch mit ein, zwei Schülern in der ersten Reihe. Also nur um jetzt den Fokus von dir wegzukriegen, in die Situation reinzugehen und einfach diese Besorgnis um dich selbst zu durchbrechen. Und das macht wahnsinnig viel. Und das sind so Aha-Erlebnisse, glaube ich, für Studierende, wo wir oft, glaube ich, bisschen zu unsensibel sind für sowas. Und die gut gemeinten technologischen Ratschläge, die wir geben, ne, die verstärken häufig diese Besorgnis, weil die Leute dann ja nicht nur besorgt sind um sich selbst, sondern auch nur besorgt sind darüber, dass sie alles berücksichtigen, was sie eigentlich, wenn man der Universität Glauben schenkt, berücksichtigen sollen. Und das kann dann nur in die Paralyse führen. Ne? Also ich glaube, der Schlüssel häufig für kompetentes Handeln und für Lernen durch Handeln ist Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung setzt halt Achtsamkeit voraus und eine im Grunde entspannt konzentrierte Grundstimmung.
Sie haben ja auch vorhin gesagt, dass Emotionen nicht unweichlich sind.
Entschuldigung, jetzt habe ich Sie akustisch nicht verstanden.
Sie haben ja auch vorhin gesagt, dass Emotionen bei den Lehrkräften nicht unweichlich sind.
Genau.
Genau.
Das ist völlig aus dem Krieg verloren, weil sonst ist noch niemand hergekommen.